Seit 128 Folgen begrüßen wir euch beide, Benny und Tim. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Zu unserem Podcast Belebu, wie er inoffiziell heißt. Offiziell heißt er nirgends so.
Doch.
Bei Instagram.
Ja. Belebu-Podcast.
Ja.
Ja, sonst heißt er einfach Die Beleuchteten Brüder.
So ist es.
Das ist der Name von unserem Podcast, ne? Ist auch seltsam.
Vielleicht ändern wir das nochmal.
Ja.
In Folge 129.
Nennen wir es einfach alles über.
Das klingt dann wirklich so ein Spotify Original Podcast. Habe ich auch richtig genau das Thumbnail vor Augen.
Alles über, ne?
Alles über. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann stehen wir so daneben. Einer guckt so komisch nach oben und der andere hat so die Arme vor der Brust verschränkt oder so.
Ja, das stimmt. Das kann auch alles mit KI machen.
Mit
inzwischen.
So einem Ringlicht beleuchtet. Ja. Ich habe es genau vor Augen. Redaktion, to und, the rescue.
Wir stehen jeweils, haben unterschiedlich farbliche Hintergründe hinter uns.
Ja, genau.
Der eine so ein Terrakotta und der andere so ein Petrol.
Denkst du Terrakotta wegen meines T-Shirts?
Nee, das ist gar nicht Terrakotta.
Das ist nicht,
sehr, sehr braun aus.
Das ist sehr braun. Das ist ein klares,
vielleicht St. Pauli-Braun.
Gut, great mind, think alike. Lieber Benny, wie geht es dir?
Ich bin schrecklich müde, habe ich dir eben schon erzählt, weil es heute Nacht schrecklich heiß war, das ging dir auch so. Und ich habe eine Mücke gejagt und sie zerquetscht und das Blut sprotzelte an die gesamte Wand des Zimmers. Und ich habe wirklich, das erste Mal bin ich nach 4 Stunden Schlaf aufgewacht, dann habe ich noch so eine Dreiviertelstunde ziemlich gut geschlafen, dann habe ich noch mal ein paar Minuten gedöst. Okay. War nicht gut. Und jetzt bin ich deswegen kacke müde, aber ansonsten geht es mir gut. Mitten im Sommer.
Ich bin nicht kacke müde, ich bin müde. Heute ist der 26.06.1956. Happy Birthday, Nicole.
Alles Gute.
Alles Gute für dich und deine kleine Familie. Ab wann ist eine Familie klein? Bis wann ist eine Familie klein?
3. Es gibt nur eine kleine Familie, das ist zu dritt.
Na, dann ist und eine Person mehr ist dann eine Familie. Okay, an dich und deine Familie.
Meine Großfamilie ist schon ab 5.
Wirklich?
War vielleicht
ab 6. Denkst du dir das gerade aus?
Nein, das ist mein Gefühl dazu.
Das ist dein Gefühl, okay.
Also eigentlich ist es sozusagen immer nur 1:1. Es gibt einfach für jede Anzahl einen Begriff. Und ab 6 ist Wahnsinn.
Was ist, wenn man so 13 Kinder hat?
Ja, das ist far out.
Far out.
Das ist der Urgrundchef von Tommy Krafers. Extreme Familying Terror. Ich kann mir den Spot vorstellen.
Dazu. Ich kann es mir auch gut vorstellen.
Und ganz viele kleine Tommy Krabbeis und Mykonon-Chefs schreien durch die Gegend, rennen, alles zerstören.
Sehr, sehr Special Interest-mäßig, aber finde ich gut, dass wir auch das teilen können. Ob das da draußen jemand versteht, egal.
Ich glaube schon.
Vielleicht. Ist aber gar nicht so wichtig. Man hat es gerade gehört, ich leide nach wie vor so ein bisschen an Restkrankheit. Also ich bin gesund, aber ich habe es ja nun wirklich gut fertiggebracht, zu Beginn meines Urlaubs krank zu werden, in der Mitte heftigen Raubbau an meinem Körper zu betreiben auf dem Hurricane Festival, darüber können wir gleich sehr gerne noch ein bisschen reden, und dann wieder in ein Elendsloch zu fallen, in meiner zweiten Urlaubswoche.
Man könnte eigentlich sagen, das Hurricane hat dir nicht gut getan, du hättest eigentlich noch die Tage gebraucht, um dich ganz auszukurieren. Ja. Andererseits hättest du dann einfach die gleiche Anzahl an Tagen gesund gehabt, die du jetzt sozusagen auf dem Hurricane hattest.
Und man muss auch sagen, dass ich, naja, ich hatte jetzt 2 gesunde Tage auf dem Hurricane, das wäre vielleicht, wären mehr gewesen, wenn ich jetzt nicht hingefahren wäre.
Ja.
Aber ehrlicherweise, trotz des guten Wetters, kam mir das Kranksein auch ein bisschen zu Pass, im Sinne von, ich kann ruhigen Gewissens einfach nichts tun und Serien gucken und Switch spielen und Füße hoch. Sogar fast ein bisschen besser, als ich das so vom Gewissen her gekonnt hätte, wenn ich gesund gewesen wäre. Von daher war es gar nicht nur schlecht.
Es ist immer so ein bisschen so ein Thema bei dir, das so changiert zwischen, das kann ich total gut, ist mir völlig egal, und ein bisschen Zwang und Pflicht spürst du dann doch.
Naja, klar.
Ja, so naja, ist die menschliche Natur. Du hast aber trotz deines Höhlenmenschen-Daseins ordentlich Farbe bekommen.
Ja. Das könnte auch am Hurricane gelegen haben. Und ich war ja auch so mal draußen. Ich habe mich jetzt nicht nur in meine Rattenhöhle zurückgekrochen, verkrochen, sondern war auch durchaus mal auf dem Balkon. Das kam schon vor. Und das Wetter war ja nur in den letzten Wochen gruselig schön.
Ja, manche sagen sensationell, andere sagen dystopisch.
Dystopisch, ja. Also da kriegt man Farbe.
Ja, in der Dystopie ist Farbe angesagt. Mhm.
Und darf ich ein, zwei Sachen vom Hurricane erzählen?
Gerne.
Also pass auf. Ich war ja, wie ich jetzt auch schon mehrfach gesagt habe, als reiner Konzertbesucher dort vor Ort, weil des Nächtens ich bei meiner Schwiegermutter in einem Dorf ungefähr 13 Kilometer entfernt geschlafen habe. Das hat sich erneut als großer Glücksfall erwiesen und als ja, Privileg, möchte ich sagen, denn durch dieses Wetter in den letzten Wochen war es staubig wie die Hölle. Ich vorausgesetzt, sag das, ja. Die Hölle ist staubig. Das habe ich wirklich so noch nicht erlebt. 2018 war ich zuletzt beim Hurricane, da hat es irgendwie auch erst am zweiten Tag geregnet. Und davor war es auch schon ziemlich, ziemlich staubig. Aber das dieses Jahr, also das habe ich wirklich, wirklich noch nicht erlebt. Wenn man sich mal bei YouTube den Live-Auftritt der Band Die Donuts anguckt, das war am Freitag, das war das erste richtige Konzert, was wir uns angeguckt haben. Man sieht teilweise die Band nicht bei Aufnahmen von weiter entfernt, weil es so krass gestaubt hat.
Ja.
Und das jetzt irgendwie 24/7 um mich herum zu haben, das musste nicht sein. Die Popel waren schon so schwarz genug. Da war das schön, nach Hause fahren zu können, duschen zu können.
Gut, im Zelt atmet man jetzt nicht so viel davon ein.
Nee, aber auf dem Campinggelände ist es ja genauso staubig gewesen. Ja. Und die Leute rennen und springen und hüpfen und tanzen und Flunkiballen da auch rum. Und das ist.
Hast du das Campinggelände gesehen?
Im Vorbeigehen, ja.
Hattest du den Eindruck, dass es so atmosphärisch ist wie früher?
Ja, aber ich habe auch häufig gedacht, muss ich nicht mehr haben.
Aber also, man könnte ja auch eine zunehmende Eventisierung bemerken oder eine Professionalisierung.
Das
oder
war doch immer schon eventisiert.
Nee, also das erste Mal darf man nicht mehr. Es ist immer ein bisschen mehr geworden.
Dann hat es wahrscheinlich weiter sich in diese Richtung
gibt entwickelt. Gibt es noch so Zwei-Klassengesellschaft beim Camping, dass du so VIP-Scheiße machen kannst.
Was heißt denn noch? Das ist ja früher gar nicht so gewesen. So VIP-Camping, ja, so Anfang der 2000er. Das war gar, also zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Das ist jetzt ganz doll so, ja. Ich habe sogar irgendeinen Bericht, eine Überschrift vom Bericht gelesen, dass Leute, die so beim Glamping sich niederlassen, von den anderen Leuten beschimpft wurden.
Ja.
Also das,
es gibt Glamping auf dem Hurricane?
Ja, sicher. Natürlich gibt es Glamping auf dem Hurricane. Für teuer, teuer Geld.
Ja.
Ja.
Weißt du, was die haben?
Auf jeden Fall Strom und Matratzen und saubere Toiletten. Und ich glaube, das reicht schon, um den Hass und den Neid aller anderen auf sich zu ziehen.
Also ich weiß, dass man das Erste, was man damals machen konnte, war, man konnte sich ein eigenes Klo als Gruppe zubuchen.
Mhm.
So ein Privatklo, was du dann mit 12 Leuten geteilt hast oder so. Das war ja auch schon ganz interessant.
Ist es. Aber jedenfalls habe ich die Leute nicht beneidet, die da Tag und Nacht ausharren mussten. Und ich habe tolle Konzerte gesehen, bei tollstem Wetter, wie zum Beispiel die Donuts, wie zum Beispiel Bosse, wie zum Beispiel Kraftklub. Das waren alles ganz, ganz, ganz tolle Konzerte, für die es sich sehr gelohnt hat, allein musikalisch dahin zu fahren.
Ja, ich habe die Donuts mir ein bisschen reingeskippt, nachdem du das Video geteilt hast, und die haben wirklich immer noch ganz schön Power für ihr Alter.
Absolut.
Und ich war erstaunt davon, manche haben natürlich Hits gespielt, haben sie auch, aber fast nichts von den alten. Eigentlich, ich glaube, zwei alte Songs, die ich sozusagen aus meiner Zeit noch kannte.
Eigentlich nur wahrscheinlich Whatever Happened to the 80s und We're Not Gonna Take It. Sonst nichts. Was aber der große Abschlusshit war natürlich.
Ja. Mm. Und fand ich auch cool, da ist eine kollabiert oder so.
Ja.
Gleich abgebrochen.
Das war voll cool, dass da eine kollabiert.
hat er super gut reagiert.
Absolut. Das war, die Person war nicht kollabiert, sondern hatte sich am Knie verletzt.
Ja.
Er brauchte halt Medical Assistant.
Ja.
Assistance.
Oder ein Medical Assistant. Alternativ.
Mindestens ein. Und das haben sie sehr, sehr gut moderiert. Dasselbe gab es später auch bei Peter Fox nochmal.
Ja.
Sehr ähnliche Situation, auch klasse reagiert. Generell war das alles sehr friedlich, alles sehr freundlich. Es gab auch von der Polizei ein positives Fazit.
Ja.
Wenig Verbrechen. Das, die meisten oder höchste Anzahl an Verbrechen, der Counter am höchsten war bei Drogen. Nun.
Wem will man es verargen?
Verargen. Ich glaube, es waren auch nur 40. Also ich finde beim
40 Drogen.
40 Drogendelikte, die festgestellt wurden. Okay. Von der Polizei. Mehr. Wahrscheinlich gab es ein paar mehr.
Fakt nur 1000.
Genau. Das war der Freitag. Am Samstag weiterhin brüllend heiße Todes-Sahara-Sonne. Alles weiterhin trocken, trocken, trocken. Wir sind hin. Wir haben uns irgendwie aus der Entfernung ein nettes Konzert von Two Door Cinema Club angeguckt, wozu man gut schwufen kann.
Die gibt's auch immer noch.
Und noch, also komplett immer wieder mit Sonnencreme eingeschmiert, weil es so geballert hat. Und dann kam Matzen.
Ja.
Und bei Matzen standen wir relativ weit vorne. Und noch während die Soundcheck gemacht haben, kleine Sonne. Ich fühlte mich dann ein bisschen erinnert an Hurricane 2006, über das wir ausführlich gesprochen haben. Bestes Wetter. Und plötzlich sieht man gar nicht selbst in der Entfernung, weil da die Bühne vor war, aber es gab so eine Drohnenaufnahme, die auf die Leinwände übertragen wurde beim Umbau. Mhm. Und man sah rechts blau, 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 Sonne, Sonne, Sonne und links schwarz und es bewegte sich auf uns zu. Und dann haben Matzen angefangen zu spielen und nach ungefähr 3 Minuten hat der Himmel die sprichwörtlichen Tore geöffnet.
Was ist das denn?
Es war unfassbar. Also das war kurz, für so 30, 40 Minuten, war es wieder wie 2006. Es hat gehagelt zwischendrin. Staub war mit Mal gar kein Problem mehr. Alle Leute waren bis auf die Unterhose nass. Es war richtig heftig und es war so toll.
Ja.
Ich habe das war so surreal. Ich habe das so genossen und ich habe diesen Moment so genossen, weil das so was Besonderes war. Und ich habe mir im Nachhinein ein paar Gedanken drüber gemacht und ich habe eine Idee, warum das so was Besonderes ist. Mir ist es gelungen, in diesem Moment gar nicht an die Zukunft zu denken.
Mhm.
So gar nicht, gar nicht. Manchmal, man steht da, man guckt sich ein Konzert an und denkt, na gut, aber in einer Stunde spielt Band XY, dann muss ich aber rüber zur anderen Bühne oder ja, jetzt könnte ich auch mal eigentlich wieder mal einen Käsedöner essen oder so.
Ein Käsedöner?
Da gab es Käsedöner.
Was
da,
ist das?
Da gab es keinen Fleischspieß, wo runter rasiert wurde, sondern ein Stück
Halloumi.
Käse.
Sowas? Geil.
Ja, ich weiß nicht, die Schlange war so lang, dass ich da mich leider nicht angestellt habe.
Okay.
Aber ich hatte richtig Bock drauf
gehabt. Ich habe zum ersten Mal einen Wöhner gegessen.
Ein Veggie-Döner?
Ja.
Heißt
ganz
das Döner?
Ja, nennen die so.
Der Döner.
Ja, okay. Also du hast im Moment gelebt.
Genau.
Live the
und
moment.
Ich habe mich, das ist mir erst viel später aufgefallen, gefühlt wie ein Kind.
Mhm.
So dieses, es gibt kein Morgen, es gibt kein in 3 Stunden, es gibt nur jetzt. Und jetzt ist das Besondere und jetzt genieße ich das. Und jetzt gehe ich komplett durchnässt in den Circle Pit, wo die Leute genauso ausgelassen und fröhlich sind. Völliger Nihilismus.
Mhm.
Fantastisch.
Cool.
Richtig toll. Und dann war das...
Theater und vor allem Festivals machen sowas irgendwie.
Ganz besonders ist es da so, kumuliert das so miteinander. Das stimmt. Aber das war so ein... Dadurch, dass es so surreal war mit diesem wochenlang strahlenden, krassen Übersommer.
Da trägt sicher auch noch zu bei, dass man das so als so eine massengemeinsame Erfahrung hat, die man
genau
mit allen teilt, die da ist.
Und man ja auch erst sich wirklich gefreut hat. So, es regnet jetzt doll, geil, jetzt hat man vielleicht keine Staublunge mehr, wenn man abends nach Hause kommt. Dafür gab es auch so einen Moment, wo es ein bisschen kippte und man dachte, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu doll, ein bisschen weniger. Oder wenn gleich danach die Sonne wiederkommt, dass man so schön durchtrocknen kann. Alles cool, die kam aber nicht mehr richtig. Und dann hat die Gruppe die sehr kluge Entscheidung getroffen, die ich nicht hätte treffen können. Wir fahren jetzt nach Hause, wir ziehen uns trockene Klamotten an, wir hauen ein paar dicke Würste auf den Grill, machen uns Pommes in der Fritteuse warm, stärken uns, damit wir abends wieder für Muse und Casper fit zurückkehren können.
Was habt ihr dadurch
können
verpasst?
Ja, Sachen, die fand ich okay zu verpassen.
Okay.
Ich glaube, Wanda, Materia und solche Geschichten hätte man vielleicht mal reingeguckt, aber es hat mir ist nichts Tolles abhanden gekommen dadurch.
Perfekt.
Für mich ist es perfekt gelaufen. Und dann war das auch so. Und dann sind wir abends zu den 2 absoluten Konzert-Highlights für mich zurückgekehrt. Muse leider dann nach einer Hälfte mussten wir es unterbrechen, um bei Casper einigermaßen vorne stehen zu können, was sich gelohnt hat. Das war ein absoluter krasser Abriss. Das hat richtig Spaß gemacht. Und am Sonntag ging es mir dann schon nicht mehr ganz so gut und Montag dann auch nicht. Und dann lag ich wieder etwas da nieder, als ich zurückgekehrt bin von diesem wunderbaren Festivalwochenende.
Ja, schön. Sonnencreme hast du eben gesagt, ihr habt euch immer eingecremt.
Mhm.
Ich habe gerade einen Sonnenbrand auf dem Rücken. Ich habe mir den Nacken und die Schultern eingecremt. Am Rücken nicht.
Hast du nicht gerade neulich sowas erzählt, wie du kriegst nie oder hast noch
nie? Ja, genau. Ich kriege nämlich, also in Hamburg, im Urlaub hatte ich das schon ein, zwei Mal, wenn ich unvorsichtig war, in der Regel creme ich mich dann gut ein. Aber eigentlich habe ich diese Regel, dass ich mich in Hamburg nicht eincreme. Weil wir hier ja nah am Nordpol wohnen. Und da braucht man das nicht, weil die Sonne so niedrig steht. Und eigentlich bin ich bis hierher damit ganz gut gefahren, aber jetzt hat es mich erwischt. Ich war viel im Wasser an dem Tag und ja, dann, das ist natürlich schwierig dann. Aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich als Kind jemals eingecremt war. Heutzutage ist es halt so, wenn du dein Kind nicht eincremst, dann wird gleich das Jugendamt geschickt.
das ist so. Aber erinnerst du dich nicht oder ist es
so? Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht.
Da müssen wir mal nachfragen. Ja. Das kann ich mir kaum vorstellen.
Also, ich erinnere mich
tatsächlich. Ich weiß, dass deine Eltern immer eher also, Kategorie Careless waren, aber da gibt es vielleicht auch Grenzen.
Ja. Also.
Grenzen der Carelessness.
Urlaub auch, aber in Hamburg erinnere ich das nicht. Hamburg kriegt man sich nicht ein.
Ich ja, möchte hier das sehr empfehlen. Wenn es Nieselregen ist, muss man sich vielleicht nicht eincremen. Ich möchte sehr empfehlen, dass man sich eincremt. Ich habe auch einen leichten Sonnenbrand hier hinten. So obere Schulterpartie.
Und also ich Arme oder so würde ich niemals mich in Hamburg verbrennen.
Doch. Ich schon.
Cremst auch die Arme
ein. Ja, klar. Mittlerweile, das war früher nicht so, mittlerweile habe ich ein sehr gutes Gespür dafür, wann meine Haut anfängt zu brennen. Also kurz vorher.
Ich habe jetzt bestimmt wieder den halbe Podcast-Zuhörerinnenschaft gegen mich. Die sagt, ja, der wieder. Cremt ihr nicht ein? Was für ein verrückter, wie heißt das?
Derwisch.
Nachlässiger. Arsch.
Das kann dir,
Hautkrebsgefahr.
Kann dir egal sein, weil ich bin auf deiner Seite.
Gut.
Ich möchte dich gern so lassen, wie du bist.
Ein Glück.
Außer wenn du keinen Fahrradhelm trägst. Aber das ist ein anderes Thema.
Oh, aber diese Staubsache habe ich auch nochmal gedacht. Das ist auch einfach. Das ist auch schon irgendwie eine extreme Wettererfahrung. Staub.
In dem Ausmaß in jedem Falle, ja.
Wie in der Hölle. Ich glaube, die Hölle, also. Du sagst, wenn die Hölle staubig ist, dann weil die das ist, glaube ich, deswegen zutreffend, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hölle so ein bisschen staubig ist.
Nee, wenn sie staubig ist,
dann ist sie richtig höllisch
staubig. Höllisch staubig.
Die Hölle macht keine halben Sachen.
Nee, dafür ist sie nicht bekannt. Nee. Die hat eine ganz andere Reputation.
Für einen niedrigen Bodycount ist sie bekannt.
Ja.
In der Bibel. Ja, schön. Gratulation zu diesem krankheitsflankierten Erlebnis. Und jetzt ist dein Urlaub vorbei.
Ja, heute war mein erster Arbeitstag. Ich bin um 5.45 Uhr aufgestanden. Ja,
scheiße.
Wie 1 Adolf Hitler auf dem Weg nach Polen.
Da ist er auch so früh aufgestanden.
Da haben die doch zurückgeschossen.
Ja.
Dachte ich.
5.45?
Nicht? Nee. Andere Uhrzeit?
Ja.
Okay.
Aber ich würde nicht meine Hand füllen, die ist Höllenfeuer.
Ins staubige,
trockene Höllenfeuer.
Trockene Höllenfeuer.
Aber eigentlich müsste doch so eine Hölle auch ein bisschen schwül. Nee, es muss eine trockene Hitze sein, es ist ja Feuer.
Es ist vor allem dauerhaft Feuer, ja. Und das macht es dann irgendwann trocken.
Ja, und dann staubt es halt auch.
Ja, am Anfang ist es noch so ein bisschen wie in Goa in Südindien, hohe Luftfeuchtigkeit.
Ja, am Anfang.
Am Anfang.
Der Hölle.
Als die Hölle anfängt zu brennen, war es noch ein bisschen feucht. Aber mittlerweile, die ist ja schon ein bisschen älter.
Die brennt dauerhaft.
Kleiner Funfact, wusstest du, dass es in der griechischen Mythologie gibt es einen Fährmann, der über...
Charon.
Ja, aber es gibt noch einen anderen. Oder so einen Dämon, der da wohnt und irgendwas auch mit dem Styx zu tun hat, dem Fluss über den Toten.
Damit hat einiges zu tun mit dem Styx.
Ja, und in dem Fall spreche ich von einer Figur, die heißt Lethe.
Ja.
Kennst du?
Ja, in Lethes Armen.
Daher kommt letal.
Ah, das und ist, lethargisch. Vielleicht.
Das weiß ich nicht. Aber letal, tödlich, ja. Lethal Weapon.
Ja, mit Mel Gibson.
Mit Mel Gibson und
Danny Glover.
Ich wollte gerade Donny Glover sagen.
Bam. Habe ich nie gesehen. Keinen einzigen.
Keinen einzigen? Nee. Okay.
Ich habe stattdessen Beverly Hills Cop geguckt. Das war meine Alternative.
Bei mir war es umgekehrt. Ich habe nie Beverly Hills Cop geguckt.
Axel Foley.
Ja, ich kenne Axel Foley und die Musik und alles, aber ich habe keinen Film davon gesehen.
Ich löse den Fall auf jeden Fall, diese schrecklichen deutschen Untertitel aus den 80er und 90er.
Ich würde fast vermuten, Lethal Weapon ist besser, aber ich kenne jetzt auch nur das.
Ich vermute, dass ich Beverly Hills Cop heute nicht mehr gut fände, aber damals war es ein absoluter Thrill. Das war so ein Film, Thrill, den ich ein, zwei Jahre zu früh geguckt habe.
Mhm.
Und das war fantastisch.
Ihn zu früh zu gucken war fantastisch? Ja. Okay.
Kann es sich vorstellen. Eddie Murphy, wie as Eddie Murphy can be.
Ja.
Und dann übertriebene Action Bratzelei.
Mit Humor,
aber. Mit Humor.
Ja. Wollen wir mal kurz über aktuelles Weltgeschehen reden? Da ist nämlich einiges los.
Warte. Ja, das stimmt, da ist ein bisschen was los. Mist, ich hatte ja auch noch was. Worüber hast du eben geredet? Die Hölle. Ich wollte dich noch fragen. Hölle. Hast du eine relativ bildliche Vorstellung von der Hölle? Eine konkrete?
Ja, die kommt aber, glaube ich, zu 100% aus der Serie Die Simpsons. Da ist doch Homer irgendwann in der Hölle und Ned Flanders ist der Teufel.
Ist der Teufel. Das Bild habe ich vor Augen, wahrscheinlich, weil das es als GIF gibt.
Und da gibt es verschiedene Einstellungen, die da gezeigt werden. Unter anderem gibt es da Homer, der in so einer Maschine drin sitzt, wo er gefesselt ist und ein Mechanismus macht seinen Mund immer auf und zu. Yeah. Und da kommen dann immer Donuts rein. Also so Todesvöllerei. Aber es macht ihm einfach nichts. Also die Strafe, so die Ned Flanders ihm da auferlegt, ist keine Strafe. Ja. Findet er richtig gut eigentlich. Ja. So,
es gab früher so viele irgendwie Witze, die in der Hölle gespielt hat, mit dem Teufelchen, mit seinem kleinen Schäufelchen und Eimerchen, oder dass die da alle in der Kacke schwimmen müssen oder so und die Strafen, die man so bekommt. Und irgendwie habe ich mir diese Witze als Kind immer sehr vorgestellt. Daher ist meine Vorstellung der Hölle immer noch da und sie ist ganz doll und sie ist so doll, dass ich immer völlig irritiert bin, wenn ich Höllendarstellungen sehe. Zum Beispiel bei dem Videospiel Doom oder so, wo die Hölle sehr ausführlich dargestellt ist, ja. Denke ich mir, das ist doch nicht die Hölle. Die Hölle ist für mich ein System aus Höhlen. Ein Höhlensystem. Die
Höhle.
Vielleicht, aber das ist auch so ein Steinsystem. Es ist alles ist in dunklen, ocker-rot-braun Tönen gehalten. Es ist alles aus Stein und ein bisschen Staub, nicht zu viel. Und dann gibt's da halt so Kammern, in denen dir schlechte Dinge widerfahren.
Brennt's da denn irgendwo?
Ja, aber das ist mehr so Deko.
Deko.
Also es ist einfach so ein bisschen langweiliger, wieso wie der Mars ein bisschen, nur alles unterirdisch. Auf jeden Fall alles unterirdisch. Deswegen bei Doom, wie siehst du den Himmel? Wie kann die Hölle den Himmel haben?
Ja, das finde ich auch nicht richtig. Das muss schon abgeschlossen sein.
Ja.
Kann auch so relativ hoch sein, meinetwegen. Ja. Das muss jetzt nicht irgendwie so, dass man sich ducken muss. Aber Himmel in der Hölle ist funktioniert nicht.
Nee.
Zumindest auch nicht in meinem Kopf.
Gut, und es gibt so viele verschiedene Höllendarstellungen und jeder hat da so. Und meins kommt aus diesen Witzen, als ich 8 war. Naja, aktuelles Weltgeschehen, du meinst Rudi Völler und so, ne? Und das Maskottchen, das neue.
Ja.
Das so groß ist wie Philipp Lahm.
Bärchen.
Wie lustig ist das? Wie lustig ist das? Das ist viel größer, als man denkt, aber es ist halt trotzdem nur so groß wie Philipp Lahm.
Aber gibt es jetzt einen Namen offiziell?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, die Nationalmannschaft hat gerade andere Probleme.
Ich glaube nicht, dass sich die Nationalmannschaft damit...
Das stimmt, ja, damit gar nichts zu tun.
Die machen, glaube ich, nicht den Namen für das Maskottchen.
Die haben
da wird nicht Niklas Süle gefragt, was er findet, wie der richtige Name für dieses Bärchen mit Hose ist.
Das wäre auch irgendwie ein bisschen, das kann ja nicht sein, dass die das Maskottchen für alle Teams machen. Dann wäre ein Vorteil.
Wieso denn für alle Teams?
Naja, für die EM halt.
Naja,
für das Turnier. Das Maskottchen ist ja unparteiisch oder überparteiisch. Was ist eigentlich der Unterschied?
Also Moment, stopp. Das Maskottchen ist doch nicht unparteiisch. Das Maskottchen ist mega parteiisch. Hast du mal gesehen, wie sich dieser dumme Geißbock immer freut, wenn der FC Köln gewinnt?
Aber das ist ja nicht das Maskottchen für den DFB.
Nee, aber...
Das ist das Maskottchen für die EM.
Ach so.
Das zelebriert den Fußball.
Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ich dachte gerade irgendwie, das ist das Team-Maskottchen von Deutschland. Das stimmt ja gar nicht.
Nee.
Ist ja für alle.
Ja. Hey, gibt es ein Team-Maskottchen? Pille?
Pille?
Es gab nochmal, die Pille war der Ball von Goleo.
Ja.
Goleo ist einfach richtig gut gewesen.
Da ist einiges schiefgelaufen in der Marke.
Okay, also du meinst nicht Rudi.
Ich meine nicht Rudi Völler,
die Trümmertruppe.
Nicht die deutsche Trümmertruppe. Die man ja auch jetzt aktuell auf die U21 ausweiten kann.
Richtig.
Also da läuft es einfach im deutschen Fußball generell ein bisschen unrund.
Du redest von dem Sturm auf Moskau.
Ich rede von, es war ja nun kein...
Stürmchen.
Es war ein Protestmarsch, wie ich jetzt gerade gelesen habe. Es war kein Putsch- oder Umsturzversuch, sondern er wollte nur...
Es war eine Montagsdemo.
Ja, es war eine Montagsdemo. Das ist der AfD-Hardcore.
Ja.
Oder Pegida-Hardcore.
Politisch auch sehr nah beieinander. Habe auch so schön gesagt, neulich war irgendwo so eine kleine Zusammenfassung gesagt, wo ein Wochenende lang alle heimlich die Daumen einem absoluten Nazi-Mörder gedrückt haben. Also kein Nazi-Mörder, der Nazi tötet, sondern ein Nazi ist, der mordet.
Also ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen ambivalent gefühlt dabei, als ich das so, ich habe es auch nicht sehr eng verfolgt. Ich habe so alle paar Stunden mal geguckt, was es da so Neues gibt und auch häufig gab es gar nichts Neues, sondern irgendwie eher so Gerüchte und man weiß nicht so richtig. Ja, war aber trotzdem irgendwie spannend. Ich habe mich ganz gefragt, was wohl Zelensky gerade macht und wie der so diese Nachrichten rezipiert, ob der mehr weiß als andere.
Hey, alle wussten, glaube ich, sozusagen ein bisschen mehr als andere, weil also...
Alle wussten mehr als andere?
Ja, also die offiziellen RegierungsvertreterInnen wussten sicherlich mehr als die Leute, die die Memes im Internet nachgelesen haben. Das stand auch irgendwie so schön beschrieben, von wegen Elon Musk freut aus, dass jetzt erst alle das implodierte Tauchboot verfolgen und da die ganze Zeit mit einer hohen Schlagzahl und tausend Sachen schon und sowohl auf Humorebene als auch auf scheinbarem ExpertInnenwissen. Und dann das Gleiche mit Prigozhin und seinen Wagner-Leuten da, dass das halt eigentlich keine gute Art der Informationsweitergabe ist. Ich habe gelacht über viele Memes.
Ich auch.
Aber das führt halt auch zu einer merkwürdigen Wahrnehmung von Wahrheit und dem, was gerade passiert.
Also, ich finde die Geschichte mit dem Boot fast ein bisschen spannender. Und zwar, weil ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht habe. Ganz kurz, alle werden es mitbekommen haben, 5 Milliardäre, Millionäre.
Vier und ein
Sohn eines dieser Milliardäre, sind zur Titanic oder wollten zur Titanic herabtauchen. Nach 1,5 Stunden ist der Kontakt abgebrochen. Dann hatte man das Gefühl, man könnte sie irgendwie auf dem Meeresboden orten und vielleicht noch irgendwie finden, weil man habe Klopfgeräusche gehört. Sie hätten noch Sauerstoff für 96 Stunden insgesamt an Bord für 5 Menschen. Alle Hebel wurden in Bewegung gesetzt, um die da rauszuholen. Und turns out am Ende waren wohl direkt tot nach 90 Minuten, weil da irgendein Fenster nicht gehalten hat. So, ganz kurz zusammengefasst. Und das hat man aber erst, ich sag mal, nach Ablauf dieser 96 Stunden überhaupt erst mal laut geäußert, dass das wahrscheinlich passiert ist, obwohl James Cameron gesagt hat, ihm war das am ersten Abend schon klar.
Ja.
Also James Cameron ist ja tatsächlich ein ausgemachter Experte für Titanic-Expeditionen. Es gibt ja kaum Menschen, die öfter da unten waren. Der kennt sich ja wirklich aus. Aber ich würde daraus schlussfolgern, dass andere ExpertInnen sich da auch schon den Teil haben gedenken
können. Ja.
Schon viel früher.
Wahrscheinlich.
Und es war natürlich aufregend, weil da wurden Push-Nachrichten, Eilmeldung, Klopfgeräusche wurden gehört, Eilmeldung, man weiß nicht, wo sie herkommen, genau, noch 30 Stunden Sauerstoff. Weil, glaube ich, diese Vorstellung, dass jetzt gerade diese 5 Männer da unten sind und wissen, okay, wir haben jetzt noch 30 Stunden Sauerstoff und irgendwie müssen die uns finden, sonst sind wir am Arsch. Richtig. Das ist ja also wirklich ein bisschen der Stoff, aus dem so Thriller sind.
Genau, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Und deswegen finde ich diese ganzen Kommentare zu, die Parallelen zu dem Flüchtlingsboot, das gesunken ist vor der griechischen Küste, so fehlgeleitet nach dem Motto, wieso, also was ich einen Punkt finde, ist, wieso gehen eigentlich so viele Ressourcen in diese Suche und so wenig Ressourcen in den Versuch, Flüchtlinge zu retten? Aber die Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit, die, finde ich, erklärt sich sehr, sehr doll daran, dass jeder sofort
dieses
Szenario vor Augen hat, was ja auch sozusagen dann nicht nur schrecklich ist, sondern auch ein bisschen interessant. Was passiert da gruppendynamisch? Was versuchen die?
Wo pinkeln die hin, habe ich mich gefragt.
Fangen die an, sich gegenseitig zu töten, damit sie mehr Sauerstoff übrig haben oder was auch immer.
Wie wehen die das aus?
Wie wehen sie das aus? Der Schwächste fliegt. Und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, was haben die davon, sich in so ein Ding zu setzen für mega viel Geld, um am Ende durch so ein kleines Bullauge so ein paar rostige Sachen zu sehen. Also wenn du dich wie der eine Franzose da dein Leben lang intensiv mit der Titanic beschäftigt hast, kann ich mir doch vorstellen, dass das irgendwie so... Aber das ist so wenig, was du da kriegst.
Ja, aber das sind halt solche Adrenalin-Seeker. Da sind wir beide nicht der Typ für.
Sind wir nicht. Aber dann noch mit so wenig Payoff am Ende.
Großer Payoff.
Wenn du dann, ja, du kannst hinterher erzählen, ich war bei der Titanic.
Achso, ich dachte jetzt, was jetzt tatsächlich war.
Nee.
Ist auch Payoff nicht das richtige Wort.
Nicht, das heißt,
aber das hat mich auch sehr beschäftigt, dieser Vergleich, weil Klar, alles, was du sagst, stimmt. Und ich habe es ja auch selber gesagt. Diese Vorstellung, da sitzen die fünf Leute im Dunkeln und hoffen darauf, dass es so in der letzten Sekunde vielleicht doch noch was wird. Das ist spannend. Das ist eine coole Geschichte. Gerade wenn es ein Happy End gegeben hätte, wäre es natürlich super, super heftig. Es wäre also in allen Jahresrückblicken, wären die Leute durch alle Günther-Jauch-Shows geschossen worden. Aber ich finde diese Kritik angemessen, zu sagen, wie ungleich diese mediale Aufmerksamkeit von dem größten Unglück auf dem Mittelmeer, die ja nun jetzt nicht arm an Unglücksgeschichten ist, so in den letzten 10 Jahren, und offensichtlich im Grunde ermordet durch die griechische Küstenwache.
Ja.
Und es wird drüber berichtet, es wird drüber gesprochen und dann ist vorbei. Und dann kommen die 5 Milliardäre, die da unten selbst verschuldet auf dem Grund, in Grund und Boden gequetscht wurden von den Wassermassen und verdrängen es komplett.
Ja, aber das ist doch auch klar. Also was schreibst du denn am 20. Tag noch über das griechische Unglück? Also klar ist das weiterhin von Interesse, es wird auch wieder kommen und dann wird irgendwann wird es ein Verfahren geben und dann kommt das auch mal wieder hoch. Aber ich weiß jetzt nicht, was ist der Vorwurf? Weil das andere Thema war sehr stark in der Presse. Und es war ja sogar so, dass dann das Thema, dass das ungleich in der Presse ist, sehr stark in der Presse war.
Das stimmt.
So, jetzt kann man natürlich auch noch mal überlegen, in welches Medium gucken wir und was macht die Bild-Zeitung und was machen andere. Das ist natürlich immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, was genau ist die Kritik? Ich finde, die Kritik kann nicht sein, dass über diese Titan so viel berichtet wurde.
Nee,
weil das ist offensichtlich von Interesse. Die Kritik kann sein, dass zu wenig über das Unglück vor Griechenland berichtet wurde. Aber könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ob das zu wenig war.
Also mein subjektives Gefühl ist, ich bin jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig divers, was mein Medienkonsum angeht. Das war während Twitter noch anders, als ich da noch regelmäßig unterwegs war, tatsächlich. Aber ich habe so den Eindruck gewonnen, dass es wurde berichtet, es wurde von sehr vielen Menschen bestätigt, dass da großes Unrecht geschehen ist. Und zwar anderes großes Unrecht, als da seit 10 Jahren passiert.
Yeah.
Sondern dass wahrscheinlich Frontex sich dafür schämen würde, wenn da so berichtet werden würde. Darüber wurde jetzt gesprochen, darüber wurde geschrieben. Und dann war es den Leuten 48 Stunden später egal, weil die nächste interessante Meldung im Raume stand, die jetzt irgendwie auch artverwandt ist.
Ja gut, das stimmt. Sonst könntest du natürlich auch sagen, das geht dann auch nicht, dass plötzlich die Nationalmannschaft in den Schlagzeilen ist. Weil das kannst du ja über jedes Thema eigentlich sagen. Wenn diese Titan nicht gesunken wäre, glaube ich nicht, dass das Griechenland-Drama länger.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das ist sozusagen immer so ein Reflex zu sagen, und dann kommt ein anderes Thema, aber das ist die Natur von Nachrichten. Ich möchte auch gerne über diese Titan-Geschichte Bescheid wissen.
Ich auch. Ich fand das auch spannend. Ich habe mich auch gerne damit beschäftigt. Aber ich finde es irgendwie, also eigentlich kann man das fast komplett ausklammern. Ich finde, dass der Aufschrei und das Echo, was einer solchen Nachricht folgt, erbärmlich wenig ist. Ich sehe keine 20.15 Uhr Brennpunkte in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe jetzt kein Dauerthema über Wochen in der Tagesschau, wie jetzt der aktuelle juristische Stand ist bei dieser Geschichte.
Aber da fällt mir auch kein anderes Thema ein, bei dem das jemals gewesen
wäre, außer
Corona. Aber klar, das hat einfach die ganze Zeit alle Leute direkt betroffen.
Ja.
Aber alle anderen Themen, die vergleichbar sind, sogar diese ekelhafte rassistische Debatte über die Silvestergeschichte, ist dann halt einfach nach 2 Wochen weg.
Aber da hat es 2 Tage gedauert. Und da hat.
Nein.
Naja.
Also weiß ich nicht. Was ich viel interessanter finde, ist, dass einfach Griechenland dann mit mehr als 40% diesen Typen wieder wählt.
Ja. Darüber der kann halt man auch reden.
Der damit gewinnt, dass er diesen Kurs fährt und dass er die gewähren lässt.
Oder die vielleicht sogar noch dazu anstiftet oder animiert. Na, jetzt wird ja Brandenburg auch von der AfD regiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Thüringen.
Nee, Brandenburg.
Thüringen.
Doch, du hast natürlich recht.
Robert Sesselmann. Das ist einfach wirklich, er sieht so aus und er hat einen Namen, als hätte ihn sich 1:1 Loriot ausgedacht. Das ist einfach so gut als Parodie. Und der hat einfach ein so sensationelles Furzgesicht. Der ist so, das ist so ein, also den kannst du dir nicht besser zeichnen, diesen Typen. Und wie der da jetzt in diesem Amt sitzt und sich fühlt wie der größte Besieger.
Die armen Leute, die mit dem zusammenarbeiten müssen.
Aber ich wünsche dem einfach einen fürchterlichen Job.
Der wird, glaube ich, keinen Spaß in seinem Job haben. Nicht. Oder ihm ist alles scheißegal. Ich meine, er hat mit solchen Sachen geworben wie weg mit dem Euro und raus aus der EU.
Kann er ja mal machen.
Kann er ja mal versuchen.
Aus Sonnenland oder wie das da unten heißt. Dann sieht er, zweitkleinster Landkreis Deutschlands. Da sitzt jetzt die große Machtzentrale.
Ja, also ich glaube, dass er diesen Job bekommen hat, das ist jetzt unterm Strich gar nicht so schlimm, aber dass wirklich Leute eher einen AfD-Menschen als einen Demokraten wählen, das
obwohl ist alle anderen Parteien dann so auf diesen, wirklich, also AfD versus alle anderen und die AfD gewinnen.
Das ist das, was einem fast ein bisschen Sorgen
macht. Das muss man mal sich vorstellen bei irgendeiner anderen Parteienkonstellation. Außer in der CSU, da geht das auch noch. Ja, aber wirklich diese Fresse von diesem Typen. Und man soll das ja nicht so phänotypisch sich angucken, aber ich komme darauf nicht klar. Diese Fotos, das ist auch so eine Bildsprache. Dieses Foto von Chrupalla und Höcke und Sesselmann. Der heißt wirklich Sesselmann. Wie die da stehen.
Das würde man, wenn es ausgedacht wäre, wahrscheinlich dem Menschen um die Ohren hauen, der sich das ausgedacht hat. Ja. So von wegen, jetzt mach's mal nicht so on the nose.
Aber genau daran liegt der Humor. Das hat Loriot ja immer so gut gekonnt, dass er Sachen on the nose machte, die aber so. Robert Sesselmann,
ja. Ja, aber es ist abgefahren. Ich glaube, was ich sehr schön fand, war ein Tweet, den ich bei Instagram gesehen habe, wo irgendjemand geschrieben hat, also aus der Bild-Zeitung zitiert, die Schlagzeile: Wie konnte das passieren? Und dann einfach mit dem Kommentar: Wenn der Brandstifter fragt, warum es brennt. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr passend.
Das Meme-Game war auf jeden Fall stark die letzten Wochen, sowohl bei Wagner als auch bei der Titan.
Ja, und bei der Titan muss ich auch sagen, auch als noch nicht klar war, dass die alle tot sind, da war das ja schon on fire, ne? Also da gab es ja keine Zeit, so mal ein bisschen abzuwarten und zu gucken, ob es vielleicht pietätlos ist oder nicht.
Ja, nee.
Das Internet hat sofort aus allen Rohren gefeuert.
Sofort.
Und das fand ich auch ein bisschen, also ich fand die auch überwiegend sehr, sehr witzig, aber irgendwie auch mit einem Nachgeschmack bei.
Ich habe beides auch gehabt. Ich habe sowohl empfunden, dass ich auch bei Wagner habe ich gedacht, manche sind einfach nur, weil man irgendwann auch merkt, dass es sehr einfach ist. Weil viele davon, man lacht darüber, weil sie wirklich auch witzig sind, manche sind auch wirklich sehr witzig. Aber man merkt auch, wie fließbandmäßig die produziert werden können und dass das einfach ein bisschen kalkuliert ist und dass man auch irgendwie denkt, so, ey, ist das jetzt eigentlich wirklich angemessen, darüber die Meme. Aber ich fand schon früher eigentlich immer dieses, darüber macht man keine Witze, irgendwie auch ein bisschen doof. Und die Gags waren
schon gut. Fandst du nicht doof? Findest du auch immer noch nicht doof?
Ja, früher fand ich das schon immer doof. Dieses, darüber macht man keine Witze. Ich fand früher mal keine über alles Witze machen.
Und findest du das immer noch?
Nein. Okay. Nicht, wenn es zulasten von Leuten geht. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich so, dass man, es ist natürlich immer eine Tragödie und es ist ein furchtbares Drama und gerade wenn sie jetzt nicht sofort implodiert werden, sondern an Sauerstoffmangel gestorben werden, noch viel mehr. Aber trotzdem ist daran einfach so viel auch genuin komisch. Also an dieser ganzen Konstruktion und die Videos, die dann kamen von diesem Typen, der über sein U-Boot geredet hat und wie das zusammengeflickt ist und was sie alles nicht zertifiziert haben. Am besten fand ich das Bild von den Orca-Walen, die mit Töpfen und Pfannen geklopft haben und gesagt haben, hier unten ist alles sicher, schickt mehr.
Das habe ich nicht gesehen.
Ja, Weltgeschehen ist gerade ganz schön groß. Unser Jahresrückblick kriegt Futter.
Im Juni auf jeden Fall. Wie findest du Claudia Pechstein?
Er hat mich so wenig interessiert, dass ich es mir nicht mal über. Du hast vorhin so schön gesagt, du hast nicht einen Artikel gelesen, sondern du hast die Überschrift vom Artikel gelesen.
Ja.
Ich lese die ganze Zeit nur die Überschriften davon.
Ja.
Jetzt rüffelt er die, dann sagen, nimm die sie in Schutz, denn sie hat halt geredet in Uniform, Polizeiuniform auf dem Bundesparteitag der CDU. und das schickt sich nicht, weil es eine Vermischung von Parteipolitik und Staat ist.
Ja.
Ne? Das ist alles.
Das ist im Grunde, ja, und dann hat sie halt auch, also man kann, also ich finde, dass sie in Uniform geredet hat, ist mir scheißegal, aber sie hat halt populistische, reaktionäre Scheiße inhaltlich gesagt.
Ja, Claudia Pechstein halt.
Ja, ich wusste nicht, dass sie, das, was sie für ein Mensch ist. Wusstest du das?
Kein besonders gelungener.
Als wäre sie so ein Muffin.
Ja, ich hatte das schon ein paar Mal, hatte ich tatsächlich schon negativ über sie gelesen.
Das wusste ich nicht.
Ja, ich finde das grundsätzlich richtig. Das muss schon getrennt werden. Das ist wichtig, dass das getrennt ist und so. Aber irgendwie auch ein bisschen
ja, zu große Diskussion. Die ist doch auch keine richtige Polizistin, verdammt nochmal. Nee. Die hat sie verkleidet ja, als eine.
Genau.
Bitte also, rede. Ja, genau. Also, wo ist der Unterschied?
Ja.
Ich, der Polizeipräsident-Typ-Chef, keine Ahnung wer, hat jetzt auch gesagt,
alle haben sich geäußert.
Das geht gar nicht und ja. Das kann sie nicht machen, obwohl er wohl die Inhalte so von seiner persönlichen Meinung her teilt, sagt aber, man kann das nicht machen, in Uniform sich parteipolitisch so klar zu positionieren.
Ja.
Also so gesehen ganz
integer. Finde ich auch richtig. Die Uniform hat ja auch eine große Bedeutung und das ist, wissen ja, auch Leute, halt das wissen auch Leute mehr, die sozusagen damit mehr zu tun haben und du und ich jetzt eher nicht so, aber das hat schon alles seine Richtigkeit, aber irgendwie ist es wirklich. Aber guck mal, wenn für Claudia Pechstein so viel Platz in den Schlagzeilen ist.
Dann?
Also, ich weiß nicht, ich finde dieses... Es gibt genug Gründe, sich hier und da über Berichterstattung und Journalismus und Medien zu ärgern. Aber ich finde dieses... Wieso berichten die so viel darüber... Offensichtlich lesen es halt Leute. Offensichtlich ist es für irgendjemand interessant. Offensichtlich äußern sich viele Leute dazu. Dann, also man muss ja nun nicht jede Nachricht lesen. Ich finde das schon okay. Ich bin bei der Titan immer richtig irritiert und ich kann das kaum aussprechen, weil es ein sehr wichtiges Star Trek-Raumschiff gibt, das USS Titan heißt. Und jedes Mal, wenn ich das lese, oder also vor allem, wenn ich selber sage, habe ich das Gefühl, ich rede hier über... fiktionale Science-Fiction aus dem Jahr 2370.
Ich habe das bisher immer nur gelesen und nicht, noch nie ausgesprochen gehört. Ich habe immer Titan gelesen, aha, okay. Wie die Titanic.
Ja.
Das sei ja auch nicht Titanic. Sagst du Titanic,
wenn
du
darüber sprichst? Nein, die Titanic, doch, die Titanic.
Nee, du sagst
Titanic. Ich sag Titanic.
Klar.
Aber warum sage ich Titanic?
Wegen James Cameron.
Nein, nicht wegen James Cameron, weil die Titanic ein so altes Schiff ist, dass sozusagen im deutschen Diskurs normal war, den Namen einzudeutschen. Ich glaube, wenn das alles heute passieren würde, dann würden wir immer nur von der Titanic reden.
Könnte sein.
Glaube ich schon.
Ganz kurz nochmal zurück zum Hurricane. Weißt du, was ich wirklich erstaunlich finde im Jahr 2023, dass es technisch, zumindest in Deutschland, immer noch nicht möglich zu sein scheint, sehr viele Handys auf einem Fleck gleichzeitig funktionieren zu lassen.
Ja.
Es ist wirklich, wirklich schlimm. Da verliert man sich in so einer Gruppe natürlich gerne mal und dann findet man sich stundenlang nicht wieder, weil man sich nicht erreicht bekommt.
Das ist so wie früher an Silvester.
Ja, heutzutage immer noch an Silvester.
Das ist auch so aber sonderbar.
Das ist wirklich sonderbar. Das kann doch jetzt irgendwie nicht mehr zeitgemäß sein. Nee. Ist das ein deutsches Ding?
Wo bestimmt. Aber das sagt man auch immer so. Man sagt immer, man macht sich immer lustig. Teilweise stimmt es. Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein deutsches Ding ist. Denkst du beim Hurricane auch häufig an Harry Kane?
Seitdem du das neulich so geschrieben hast.
Habe ich das Neueste geschrieben?
Howie Kane.
Howie Kane, also habe ich das früher manchmal gesagt, weil viele Leute, die ich kenne, immer Hurricane nicht aussprechen konnten und immer Howie Kane gesagt haben.
Ja, und du denkst es aber an den Fußballspieler.
Ich denke an den Fußballspieler Harry Kane.
Nee, habe ich bisher noch nicht, aber wahrscheinlich ändert sich das mit diesem Tag und dieser Sekunde.
Ich finde, der sollte das Maskottchen vom nächsten Hurricane werden. Harry Kane präsentiert das Harry Kane.
Da möchte ich gerne noch ein Streaming-Tipp loswerden.
Oh, bitte.
Es ist kein Geheimtipp mehr, aber endlich mal was du auch gucken kannst. Nämlich The World's Most Dangerous Show auf Amazon Prime. Von und mit Joko Winterscheid. Eine sechsteilige Doku-Serie über den Klimawandel und was man dagegen machen kann.
Ja.
Ich habe jetzt die Hälfte gesehen, 3 Folgen. Die sind alle extrem gut gemacht.
Ja.
Und sein Anspruch war, das sagt er auch, so diesen ganzen Horror. Also erstens, sein erstes Ziel war, er wollte es verstehen, was passiert da eigentlich und warum, und warum tut man nichts dagegen und warum hat man das Gefühl, viele treffen eher Entscheidungen, die genau in die falsche Richtung gehen. Und das zweite war, er wollte Hoffnung so ein bisschen auch dagegen setzen. Nicht immer nur Weltuntergang, alles ist furchtbar und wir sind die letzte Generation, sondern zeigen, dass es Menschen und Initiativen und Innovationen und Ideen gibt, die einen doch nicht an die Apokalypse glauben lassen müssen. Und das macht er ganz, ganz fantastisch und dabei sehr selbstreflektiert. Also es wird ganz klar angesprochen, ich meine, das ist eine Amazon-Produktion und es in der dritten Folge geht es um das Thema Greenwashing von Firmen, ja, ganz allgemein. Und da stellt er sich auch ganz eindeutig die Frage, also mache ich jetzt gerade Greenwashing für Amazon? Ja, verdammt, mache ich gerade.
Ja.
Ich mache das gerade und ich fliege hier um die Welt, um Leute irgendwie zu treffen und zu sprechen. Bill Gates und Luisa Neubauer und irgendwelche...
Ich fliege um die Welt, um Luisa Neubauer zu treffen.
Na, die ist ja nicht immer unbedingt in Deutschland anzutreffen.
Vielleicht kann man das abpassen.
Vielleicht, ja. Ja, aber ey, vor allem, er ist ja auch an vielen verschiedenen Orten, wo irgendwelche Innovationen sind, wo... In Kopenhagen ist er zum Beispiel, weil Kopenhagen ja, glaube ich, eine der nachhaltigsten Großstädte Europas ist und spricht da mit irgendeinem Star-Architekten und so. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, sehr gut gemacht, sehr kurzweilig und...
Warum ist es die most dangerous show? Was ist daran dangerous?
Der Klimawandel ist dangerous.
Aber doch nicht die Show.
Nee, stimmt. Das ist richtig. Boah, wobei, der ist auch auf so Ölplattformen und so.
Ich glaube, da haben andere Leute schon krassere Sachen gemacht. Zum Beispiel er selber.
Zum Beispiel er selber, das stimmt.
Ich habe auch noch so Netflix hier gerade. Ich habe gestern endlich und nach ungefähr... zwei Jahren die sechste und letzte Folge der ersten Staffel von Afterlife geguckt.
Oh, ja.
Und es ist wirklich richtig toll. Richtig super.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Sind die anderen beiden Staffeln auch so gut?
Gibt's drei?
Mhm.
Also ich glaube, die zweite ja, die dritte nicht mehr so.
Mhm.
Mhm. Aber immer noch sehr gut. Aber nicht mehr ganz so gut.
Gute.
Noch eine Sache, die mir beim Hurricane aufgefallen ist, die ist mir sogar letztes Jahr schon mal aufgefallen. Thema Mode. Der Trend geht weg vom BH. Ist dir schon mal aufgefallen?
Ich glaube, nicht aufgefallen, aber ich glaube, doch, ich würde das, jetzt wo du es sagst, unterstreichen. Ja, ist häufiger, sieht man das.
Das war früher nicht so.
Nee.
Das ist das, also das ist jetzt eine... Vielleicht eine blöde Frage, aber ist das was Feministisches?
Kann ich mir vorstellen.
Oder ist es einfach nur, weil Gucci das sagt?
Ich kann mir vorstellen, dass das auch was Feministisches ist, eben parallel zum auch im Freibad oberkörperfrei sein dürfen und solche Sachen. Einfach nach dem Motto, dass früher schickte sich das nicht, wenn man da zu viel sich bewegen sehen konnte und so. Also es hat natürlich für viele, glaube ich, auch einfach eine Frage, was mit Komfort zu tun.
Mhm.
So, gerade ab einer bestimmten Größe. Aber ich kann mir vorstellen, dass da, wo es nichts mit Komfort zu tun hat, sondern mit Anstand...
Eher ab einer bestimmten Kleine, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man mit eher großen Brüsten ausgestattet ist, dann unterstützt der BH gut.
Das meine ich ja.
Ja.
Ab einer bestimmten Größe brauchst du ihn als Komfort.
Ach so, ich dachte, braucht man keinen zum
Komfort. Nein, braucht man ihn als
Komfort. Dann sind wir auf derselben Seite.
Und
zwei weiße Männer sprechen über Brüste. Brüste und BHs.
Brüstegrößen. Alles über Brüstegrößen. Und ich kann mir das vorstellen, dass das ist ansonsten viel mit, das macht man nicht, das ist unanständig. Ja. Es gibt aber auch... Es gab in den 90ern, frühen 90ern, eine Seinfeld-Folge, die das thematisiert hat.
Okay.
Da gab es Sue Ellen Mischke, The Braless Wonder. Und da hat sich die weibliche Hauptdarstellerin tierisch aufgeregt dafür, dass sie das so schamlos macht und dass sie das auch kann, weil das irgendwie alles so top sitzt. Und das war ein großes Thema da bei Seinfeld.
Der Zeit voraus.
Ja, könnte sein, dass das ein Ding ist. Ich habe neulich im Supermarkt...
Eine Frau ohne BH
gesehen. Eine Frau ohne BH gesehen und gedacht, jetzt ein Kirschtörtchen. Nein, ich habe ich hab vor dieser Backwarenauslage gestanden, die meistens nicht hält, was sie verspricht, oder eigentlich verspricht sie wenig, Man nimmt sich dann, nimmst du dir da manchmal was draus? Weißt du, diese wohl so.
Ich weiß, was nehme ich.
Schafkäseröllchen, Hotdogs in Anführungszeichen oder.
Nehme ich mir so. Nicht raus,
Mexiko-Stange ist da auch oft drin. Hatten wir schon das Thema. Und da lagen Kirschtörtchen. Und die sahen nicht so gut aus. Aber irgendwie hatte ich gerade in dem Moment lieber auf sowas. Mhm. Hätte es mir aber nicht gekauft. Und dann kam eine Mitarbeiterin mit so einem Blech mit Kirschtörtchen und hat die da so reingeschmissen. Und da dachte ich, geil, ey, wenn die jetzt auch noch so mega fresh sind, dann schnapp ich mir da eins raus. Konnte ich natürlich leider noch nicht im Supermarkt essen, weil kein Sticker drauf war. Habe ich nicht gemacht, aber habe dann zu Ende eingekauft und danach gleich das rausgeholt, reingebissen. War noch ein bisschen tiefgefroren. Das war eine der größten Enttäuschungen der letzten Jahre, an die ich mich erinnern kann. Und ich musste darüber lachen, weil das so antiklimatisch war. Ich habe mich auf dieses warme, ofenfrische Kirschtörtchen gefreut.
Da war es
so ein Eisklumpen.
Das tut mir leid.
Aber apropos im Supermarkt trinken. Ich habe ja hier meine Jura-Recherche gemacht. Mein Vater hat uns übrigens harsch kritisiert dafür, wie wir haben über irgendein juristisches Problem gesprochen. Was war denn das? Oh Mist, ich weiß es nicht mehr. Und haben wohl einfach alle. Achso, es ging um Manuel Neuer. Nee, um Daniel Olmo und seinen.
Daniel Olmo, ja.
Der verkauft werden soll.
Nee, getauscht gegen das Trikot.
Gegen das Trikot. Und,
also der Papa sollte, sollte gegen das Trikot von Daniel Olmo getauscht
werden. Und da haben wir halt so gefasst, wie das Spaß macht. Und mein Vater als Jurist konnte das nicht abschütteln und das sozusagen ernsthafte Kommentare von uns sein. Und das ist gar nicht gegen, was wir da gesagt haben. Ich habe gesagt, das ist einfach geiler Humor gewesen. Get over it.
Get over the geilen Humor.
So, aber was ich tatsächlich juristisch jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, wie die juristische Lage ist.
Musst du mir nicht erzählen, ich kenne die.
In Bezug auf Supermarktregeln.
Ja, ich kenne die.
Du kennst die, warum hast du denn nichts davon erwähnt?
Naja, weil das nicht meiner Sache dient.
Doch.
Dient sie doch?
Ja. Aber vor allem sind da so, also ich finde ja, das ist ja das Schöne an diesen Sachen. Ich finde ja Juristerei total toll häufig und faszinierend. Denn es geht ja nun auch darum, nicht nur zu überlegen, wir klären hier irgendwelche gesellschaftlich-moralischen Fragen des Zusammenlebens, sondern auch, dass wir das Recht, das wir haben, sinnvoll anwenden. Mhm. Und wenn man muss ja sehr genau definieren, wann ist was Besitz? Wann geht Besitz über und was muss dafür vor? Und zwar nicht nur, ich gebe dir Geld, sondern das muss ja sehr, sehr klar alles. Und das kommt hier alles zum Vorschein. Aber also die erste Hälfte geht sehr in meine Richtung.
Sollen wir ganz kurz, falls jemand die Folge nicht gehört hat, um die es ging, sagen, worum es geht.
Ach, bitte.
Als du mir vor einigen Wochen erzählt hast, dass du, wenn du richtig Durst hast, im Supermarkt bereits die Dose aufmachst und sie austrinkst, um sie dann leer zu bezahlen, ist mir alles aus dem Gesicht und aus dem Herzen gefallen. Und ich habe dich dafür getadelt, weil ich meinte, das entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm, das kann man nicht machen, man müsse sich an die Regeln halten.
Ja, genau.
Ja.
Und ich habe gesagt, es ist einfach geiles Lebensgefühl und niemand hat Schaden und es ist einfach super gut und immer wenn ich da mit Verkaufspersonen zu tun habe, sorgt das für heitere Stimmung. Ich wurde neulich von meiner Frau dafür kritisiert, dass ich immer, wenn ich irgendwie was recherchiere und gucke, dass ich dann nicht ablassen kann, nicht nur die entscheidende Information zu geben, sondern alles einfach vorzulesen und es viel zu lange dauert. Das ist ein sehr langer Artikel, ich muss vielleicht zwischendurch kurze Pausen machen.
Ist gut.
Der oben, das aber erstmal so schön, geht in meine Richtung. Die Temperaturen sind hoch und der Durst ist groß. Vor dem Kassenbereich tummelt sich allerdings eine quälend lange Schlange. Aber muss man warten oder darf man schon vorher einen Schluck nehmen? Genau die Frage.
Genau die Frage.
Schließlich will man das Getränk ja an der Kasse ohnehin bezahlen. Oder darf man sich dann eine Erdbeere testweise in den Mund stecken, ehe man den ganzen Korb in den Wagen packt. Bla 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 bla. All diese Verhaltensweisen sind bei Kunden üblich und kommen täglich tausendfach in Deutschland vor. Doch so, bla bla bla. Und jetzt wird erklärt, was erlaubt ist und was nicht. Und ich hoffe, ich finde das jetzt schnell. Es sind so geile juristische Formulierungen drin. In allen beschriebenen Szenarien können sich die Kunden eines Diebstahls gemäß bla 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 strafbar gemacht haben. Seinem objektiven Tatbestand nach setzt der Diebstahl die Wegnahme einer fremden, beweglichen Sache voraus.
Das finde ich schon mal richtig. Moment, er kann also unbewegliche Sachen nicht klauen.
Nein.
Also wenn du in einer Höhle wohnst und du bist weg,
das
und ich gehe da rein Diebstahl. Und sagst es jetzt meins.
Das ist Besetzung.
Cool.
Kein Diebstahl. Aber selbstverständlich handelt es sich bei allen Waren, die im Supermarkt zum Verkauf angeboten werden, für den Kunden um fremde, bewegliche Sachen.
Korrekt.
So, unter Wegnahme, blablabla, versteht den Bruch fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft. Der Täter muss die tatsächliche Sachherrschaft derart erlangen, dass ihrer Ausübung keine wesentlichen Hindernisse mehr entgegenstehen. Das ist jetzt alles der uninteressante Teil, den ich nicht vorlesen soll. Bei größeren Gegenständen kann es daher erst beim Verlassen des Machtbereichs des Ladeninhabers zum Gewahrsamswechsel kommen.
Also dann ist es okay, wenn du sie an der Kasse leer bezahlst.
Genau. So, nein, bei größeren Sachen, genau. Nicht so bei kleineren Gegenständen. Bei kleineren ist es möglich, dass ein Sondergewahrsam im Machtbereich des bisherigen Gewahrsamsinhabers begründet wird. Das heißt, ich tue es in meinen Einkaufswagen oder meine Tasche oder so. Also da geht es vor allen Dingen um die Sachen, wenn ich es in meine Tasche tue, in meinen Stoffbeutel. Ja. Das wird ja auch nicht gern gesehen.
Ja.
Muss es ja an den durchsichtigen. Deswegen sind Einkaufswagen vielleicht auch immer durchsichtig. Darf man nicht machen.
Einkaufswagen sind durchsichtig. Das bedeutet aber, was du davor gesagt hast, wenn da jetzt so ein riesengroßer Ständer mit Michaela Schaffrath Eierlikör ist.
Ja.
Und ich denke mir, ich habe keinen Bock, dass der hier steht. Ich trage ihn jetzt ganz woanders in dem Laden. Mache ich mich nicht strafbar, nee, weil ich ja den Machtbereich nicht verlasse.
Ja.
Und das ist ja, eine kleine
bewegliche Sache. Also vielleicht machst du dann anderes, aber das ist auf jeden Fall kein Diebstahl.
Kein Diebstahl.
Ich habe das übrigens fotografiert, den neulich für Instagram, den Eierlikörständer. Der steht da immer noch.
Ja, ich weiß.
Und es ist immer noch keine Preisreduktion zu sehen.
Mindestens einmal die Woche.
So, ist der Konsum von Waren vor dem Bezahlen erlaubt? Also grundsätzlich ist der Ladeninhaber immer Inhaber aller im Laden befindlichen Waren.
Mhm.
Die gehören dem, natürlich alle. Wird allerdings ein Produkt vom Kunden getrunken oder gegessen, so wird der Ladeninhaber als bisheriger Gewahrsamsinhaber von jedweder Zugriffsmöglichkeit auf seine Ware ausgeschlossen.
Naja, wenn du den Brati im Bauch hast, dann kommt der Filialleiter da nicht mehr rein.
Kann er nur noch mit dem Dremel kommen. Die Ware ist ab dem Augenblick des Konsums dem Machtbereich des Täters zuzuordnen.
Des Täters?
Also, der Capital Brati ist meinem Machtbereich zuzuordnen.
Ja, du als Täter.
Diese Besonderheit liegt allerdings nicht in der Begründung des neuen Gewahrsams, sondern dass die Ware sofort nach der Begründung heruntergeschluckt wird und, das ist mein Lieblingssatz, die Ware ihre Eigenschaft als selbstständige Sache verliert. Das ist so toll. Der Eistee ist keine selbstständige Sache mehr. Es kommt
weil
also
du,
auf die...
Weil du den Eistee getrunken hast.
Ja, dementsprechend.
Die Eigenschaft als eigenständige Sache verlieren.
Ja.
Geil.
Insgesamt kann der. Fazit: Trinkt oder isst der Kunde also bereits vor dem Bezahlen, erfüllt er zumindest den objektiven Tatbestand eines Diebstahls. Da geht es jetzt um die Definition, was ich eben meinte: von Diebstahl, wann ist Diebstahl, das ist klar, ja. Machtbereich
ja.
und so weiter.
Ja. Ja.
Das musst du ja so. Nicht anders zu beurteilen ist es, wenn man es etwas öffnet und probiert, was ich ja auch eine richtig geile Idee finde. Ich muss jetzt mal gucken, ob mir die Tuckcracker-Sorte Chili schmecken, bevor ich die kaufe.
Das würde dir sehr zu Pass kommen.
So, das würde ich natürlich nicht tun. Aber es würde mir sehr zu Pass kommen. Ich könnte einfach alles durchprobieren. Das wäre richtig der Traum. Der Ladeninhaber kann natürlich einverstanden sein, bla 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 bla. Es ist auch immer, und jetzt kommt nämlich gleich noch der Dreh mit der Absicht zu bezahlen. Ein Nachtarif, da, scheiße jetzt. Boah, es ist so lang. Sag mal was.
Wir haben Zeit.
Sag mal was anderes. Ich muss ganz die letzte Stelle noch finden.
Aber zu wem soll ich was sagen?
Zu unseren ZuhörerInnen.
Hallo, liebe ZuhörerInnen. Der Belebu-Podcast hat euch sehr lieb. Und wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Und wenn ihr eure Teddybären nach uns benennen würdet, wäre das für uns in Ordnung.
Hier kommt's. Benennen eure Teddybären nach uns. Subjektiver Tatbestand, der Vorsatz. Eines Diebstahls strafbar macht sich letztlich nur derjenige, der auch einen entsprechenden Vorsatz hatte. Der Täter muss es für möglich halten und zumindest billigend in Kauf nehmen, dass er eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt. Darüber hinaus verlangt der Paragraph die Absicht des Täters, sich die Sache rechtswidrig zuzueignen. Und das tut man nicht, wenn man die Absicht hat, es zu kaufen. Ist der Kunde zahlungswillig, ist der Diebstahlvorsatz insgesamt abzulehnen.
Mhm.
Ohne Vorsatz kein Diebstahl.
Das heißt, in dem Moment, wo du unaufgefordert die leeren Sachen aufs Band tust, bist du fein raus.
Nun könnte man denken, dass der Kunde durch das Bezahlen an der Kasse strafbefreiend vom Diebstahl zurücktreten kann. Das ist auch schön. Ich trete vom Diebstahl zurück.
Ich habe damit nichts zu tun. Hier ist das Geld.
Solange eine Tat noch nicht vollendet sind, sie also noch im Versuchsstadium steckt. Also in dem Moment, wo ich Capital Bra Tee trinke, aber noch nicht aus dem Laden rausgehe, ist es ein...
Versuchsdiebstahl.
Ist der Diebstahl im Versuchsstadium. Ja. wenn allerdings dargestellt, der Konsum durch das Einstecken in die Jackentasche, blablabla, ist der bereits vollendet. Also das geht nicht.
Also ab dem Moment, wo Verschleierungsabsicht genau zu erkennen ist.
So ist es. Ein Rücktritt ist dann nicht mehr möglich. Das könnte im Extremfall zu der skurril anmutenden Situation führen, dass ein Ladendieb, der zunächst Ware mit Zuneigungsabsicht in seine Jacke steckt, allein aufgrund eines schlechten Gewissens dann doch zur Kasse geht und bezahlt, sich während des Diebstahls strafbar gemacht hat.
Aha.
Wenn er also seine Meinung ändert.
Für den kurzen Moment, ich möchte das jetzt klauen. Ich tue es in die Jackentasche und dann entscheide ich mich dagegen. Ist es trotzdem eine strafbare Handlung?
Ja.
Das finde ich nicht gut.
Aber zu einer Strafbarkeit kommt es in aller Regel nicht, wenn der Kunde letztlich ordnungsgemäß bezahlt. Der Diebstahlvorsatz ist in diesen Fällen typischerweise widerlegt. Mhm. Aus diesem Grunde wird, du hast gesagt, du kannst auch bei Media mal klauen, es macht keinen Unterschied. Aus diesem Grunde wird ein Ladeninhaber immer abwarten, oder ein Detektiv, bis der Kunde den Kassenbereich passiert. Erst wenn das geschieht, ohne die Ware zu bezahlen, wird der Täter gestellt.
Kann ich bestätigen aus meinen Klau-Arien bei Mediamarkt. Da war es genau so.
Ja, ich wurde doch auch mal bei Saturn verfolgt.
Als ich da erwischt wurde, auch dann erst mich abgepasst, nachdem ich an der Kasse vorbei war.
Also, hier ist völlig klar am Ende, es ist nicht strafbar, es ist erlaubt, was ich tue. Daher, ich habe zwar den objektiven Tatbestand des Diebstahls erfüllt, aber ich habe mich trotzdem nicht strafbar gemacht. Redliche Kunden brauchen keine Angst zu haben. Wer aber von Anfang an jeden Diebstahlverdacht von sich lenken möchte, was du natürlich möchtest, der sollte die Ware im Einkaufswagen zur Kasse transportieren und erst nach dem Bezahlen konsumieren. Damit bin ich voll fein, denn ich möchte nicht von Anfang an jeden Diebstahlverdacht von mir lenken. Da habe ich gar kein Interesse dran.
Aber du bist jetzt einfach nur auf der juristischen Argumentationsebene. Ich möchte dich ja gerne auf die moralische
hier. Ja gut, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal öffnen.
Nee, müssen wir nicht.
Das war nur öffnen. Ein juristischer Nachtrag. Ich liebe diese Sprache, diese Exaktheit, diese Klarheit, dieses... Und das ist ja nicht nur so eine roboterhafte Exaktheit. Da steckt ja ganz viel...
Funktion hinter
und feines Gespür auch. Ja. So. Und das ist toll, 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 toll. I love the law.
Deswegen lässt sich das ja auch immer so viel auch interpretieren in die eine oder andere
Richtung. Ja, vielleicht hätte ich Jurist werden sollen.
Ja, mit Sicherheit wäre das was gewesen, was du gut gekonnt hättest.
Aber ich glaube, das Studium hätte ich richtig schrecklich gefunden.
Mit Sicherheit. Und auch deine KommilitonInnen.
Ja, hätte ich auch richtig schrecklich gefunden. Obwohl, ich habe so viele JuristInnen-Freunde, die ich richtig gut schätze.
Aber nicht mal Axt.
Aber doch, ich mag die sehr, aber die haben die meisten ihrer KommilitonInnen gehasst, deswegen. Hm. Es gibt einfach zu viele von den Leuten.
Das sind alles one of a kinds.
Ja. Once of a...
Liebe FreundInnen da draußen, ich mache jetzt eine kurze Ankündigung. Wir werden jetzt eine kleine Pause hören.
Ja.
Und danach kehren wir zurück. Ich habe
Durst.
Und zwar werde ich danach eine Geschichte erzählen,
ja,
die mir jetzt schon seit Tagen auf den Lippen brennt. Ich habe sie noch keiner anderen Person erzählt.
Ja.
Es gibt Leute, die davon wissen, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Du bist keine Person davon. Du bist keine Person.
Keine juristische,
ordentliche Person. Aber... Du wirst gleich zu diesem Kreis gehören und ich freue mich da sehr drauf.
Cool.
Und die Folge wird
danach benannt
werden, was jetzt gleich kommt.
Ich wusste schon
von Anfang an, wie diese Folge heißen wird.
Wir hatten ja so viele Möglichkeiten schon, ne?
Ja, aber
auch hier waren viele, viele Worte drin, die wir. Okay, ich bin gespannt. Ich habe riesen Durst. Ich habe nichts getrunken hier, weil ich heute keinen Alkohol trinken wollte. Und ohne Alkohol kann ich ja nicht überleben, wie alle Leute, die im Podcast sind. Das häufigste Feedback, das ich kriege, ist, wie viel wir saufen. Das stimmt überhaupt nicht.
Das ist
nicht.
Dein häufigstes Feedback. Ja. Immer von derselben Person.
Ja. Ja, okay.
Dann ist das vielleicht eine Problematik dieser Person.
Ich glaube auch.
Hier kommt eine Pause.
Pause.
Tüdelü, tüdela, wir sind wieder da. Ich habe gerade gelesen, die Junge Union gratuliert der AfD zum Sieg.
Ja.
Wie findest du das?
Ich hätte es nicht gemacht.
Okay. Sie haben es auch mittlerweile gelöscht, den Tweet. Okay, pass auf. Ich habe es angekündigt. Ich habe dir, bevor wir uns heute getroffen haben, gesagt, wir müssen unbedingt schnell diese Podcast-Folge aufnehmen, weil ich dich vorher nicht sehen kann.
Ja.
Bevor ich diese Geschichte erzählt habe. Weil ich Sorge hatte, dass du darüber Kenntnis erhältst und nicht genuin reagieren kannst.
Oh. Also. So ein Leben führen wir inzwischen.
So ein Leben
führen wir inzwischen. Wir warten mit unseren Stories ab, bis wir es auf Band brennen können, damit nichts verloren geht.
Exakt, genau das war mein Gedanke. Heute ist ja Montag, wie bereits vorhin etabliert, als wir Kontext geschaffen haben.
Ja.
Am vergangenen Freitag.
Übrigens 21.07 Uhr.
Mittlerweile 21.07 Uhr. Am vergangenen Freitag war ich hier und wir haben Musik gemacht.
Ja.
Das war sehr schön.
Ja.
Hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
War sehr lang,
war heiß.
Ja. Ne?
Stickig, schwül, schwitzig.
Ich hatte vorher schon 2 Stunden Musik
gemacht. Du hattest schon 2 Stunden Musik gemacht. Das war Rock'n'Roll at its best. Wir haben ein bisschen was getrunken hier und da währenddessen.
Oh, das war übrigens die beste Entscheidung. Ich habe ja aufgehört zu trinken, als ihr gekommen seid.
Ja.
Weil ich vorher schon getrunken hatte. Und wenn ich da einfach weitergemacht hätte, das wäre nicht gut gewesen.
Wäre nicht gut gewesen. Ich habe richtig losgelegt, als wir hier waren. Und habe zu einem Jahr gesagt und mir das mit 8-armig einen reingeorgelt.
Und das, obwohl du noch krank warst.
Und das, obwohl ich noch krank war. Vielleicht habe ich langsam gute Erklärung dafür, warum das so lange anhält.
Du hast dir 8-armig einen reingeorgelt.
Ja.
Okay.
Das war aber sehr schön. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Das ging auch lange und zwar ungefähr bis 1 Uhr nachts.
Ja.
Und dann waren wir hier fertig und dann war hier draußen noch so eine kleine Runde und dann habt ihr euch dann noch hingesetzt und ich merkte aber, oh, ich bin jetzt körperlich doch ein bisschen am Ende. Ich gehe jetzt schon mal rüber. Ich setze mich nicht nochmal zu euch, sondern gehe direkt.
Ja.
Und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass meine Frau vielleicht noch wach ist. War sie aber nicht. Komm zu Hause rein. Werde wie so oft von Carter Gordon unten an der Tür begrüßt, der mich anschreit, weil er essen möchte. Gehe dann so hoch und sehe, okay, Licht ist aus, da wird offensichtlich schon geschlafen. Ich war aber noch ein bisschen fit, also noch ein bisschen wach und dachte, ich gehe nochmal nach oben und gucke, also ins Wohnzimmer unterm Dachboden, nicht wahr? Du hast es vor Augen. Gehe nochmal hoch und guck nochmal eine Folge Angel. Das war so mein Plan.
Ja, da sind übrigens, habe ich festgestellt, 17.000 Grad Celsius.
Ja, das hast du ist ja völlig
gar keine festgestellt. Dämmung und nichts oder
da, irgendwas. Das ist, wenn die Sonne drauf knallt, ist das die buchstäbliche Hölle voller Staub. Nur nicht mit nicht so viel Staub. Also es ist sehr warm da, ist schwierig da irgendwie. Wenn kein Wind weht, da einen Durchzug hinzukriegen, ist nahezu unmöglich. Ganz typisch so Dachgeschoss. Also, Wohnzimmer, Dach. Geschoss ist wichtig für die Geschichte. Und mein Kater Gordon läuft mir hinterher und mäht und meckert und will Essen haben. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Was ungewöhnlich war, war Katze Grisou war nicht da.
Ja.
Und dann dachte ich, na gut, dann liegt er vielleicht im Bett und pennt. Das macht er ab und zu. Dann steht er auch nicht unbedingt auf, wenn man nach Hause kommt. Habe ich mich so ganz leise ins Schlafzimmer reingeschlichen, wo meine Frau geschlafen hat. Habe so mit dem Handy-Bildschirm so geleuchtet. Nicht gesehen. Habe ich alle Räume einmal aufgemacht, überall mal nachgeguckt. War nicht zu sehen. Habe ich Leckerlis aus dem Schrank geholt. Spätestens da kommen in der Regel beide Katzen.
Wenn ja.
Das Geknisper
kam nicht.
Kam nicht. Kam nur Gordon, der die ganze Zeit irgendwie rumgemeckert hat. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt passiert? Gehe ich nochmal nach oben, sehe, das Dachfenster über dem Sofa ist offen.
Ja.
Und wir haben schon ein paar Mal beobachtet, dass Grisou gerne dann da hochspringt und so aus dem Fenster rausguckt.
Ja.
Und dachte ich, fuck, das ist ja jetzt gar nicht gut. Und dann bin ich...
Deswegen hat Gordon auch so gemäht.
Gordon hat wohl vorher tief und fest geschlafen und gar nichts gesagt, also. Habe ich mir im Nachhinein sagen lassen. Ich glaube, der hatte einfach nur Hunger und wollte was zu essen haben. Und dann habe ich da so rausgeguckt und habe so auch aufs Dach geguckt, habe nichts gesehen. Dachte, okay, dann ist er hier vielleicht raus. Und das Dach ist ja relativ schräg, ist er runtergefallen. Und dann war ich drauf und dran, runterzugehen, um zu gucken, ob er da irgendwo im Gebüsch liegt. Und habe dann aber nochmal im Schlafzimmer geguckt. Dabei habe ich meine Frau geweckt. Und hab dann gesagt, Grisou ist nicht da und das Dachfenster ist offen. Und sie, so völlig schlaftrunken, ein bisschen überfordert, ist dann auch nochmal überall in der Wohnung gucken gegangen, habe ich nochmal kurz abgewartet und in der Hoffnung, dass sie vielleicht nochmal irgendwie die Idee hat, wo er sein könnte, ist sie auch oben auf dem Dachboden, guckt aus dem Fenster raus und ich höre nur, er ist da oben. Und dann bin ich aus dem Fenster und dann saß Grisou oben auf dem Dach. Auf dem Dachfirst obendrauf. Ich guckte raus und sah ihn so gegen den Nachthimmel, wie er runterguckt. Und dann hat bei mir alles ausgesetzt. Ich habe keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Ich habe eine kurze Badehose angehabt, Strümpfe und ein T-Shirt, hatte meine Taschen voll mit irgendwelchen Sachen, habe alle Sachen aus meinen Taschen rausgenommen, bin auf der anderen Seite zu dem Fenster, was gleich, wenn man die Treppe hochkommt, links ist, gegangen, weil ich weiß, da sind so Stufen, um aufs Dach raufzukommen. Yeah. Fenster auf und bin direkt da hoch. Ich habe nicht mal Bescheid gesagt. Ich hab nur gesagt, warte mal kurz. Das waren meine Worte. Warte mal kurz.
Hol mein Bier.
Sachen raus, aus den Taschen raus und bin dann da hochgeklettert und saß dann rittlings auf diesem Dach wie Carlson.
Geil.
Mitten in der Nacht mit ein Promille ungefähr, würde ich mal schätzen. Und hab so gedacht, was ist hier gerade los? Und Grisou...
Ging es gut, da hochzukommen?
Also, ich musste, um auf diese Stahlstufen, die wahrscheinlich für SchornsteinfegerInnen da eingebaut sind, um darauf zu kommen, musste ich so ein paar Schritte über die Ziegel gehen. Und jeder einzelne Dachziegel fühlte sich locker an. Mhm. Jeder einzelne. Und als ich auch dann da oben saß, war es halt irgendwie auch nicht so einfach voranzukommen, weil diese Dachziegel gehen alle in eine Richtung, dass sie sich so leicht überlappen, aber quasi immer in dieselbe Richtung. Das heißt, es gibt in die eine Richtung immer so kleine Mini-Treppen, so kleine Mini-Kanten und in die andere nicht. Das heißt, auf dem Weg nach vorne Richtung Katze, die da saß und in Todesangst vor sich hin gemaunzt hat, und sich nicht bewegen wollte.
Wie ist sie denn da hochgekommen?
Durchs Fenster und dann das Dach hoch.
Und dann kommt er aber nicht wieder zurück.
Kam er nicht wieder zurück, hat er Angst. Der hat sich nicht mal getraut, zu mir zu kommen.
Ja, wie doof, da hochzugehen.
Auf dem Dach. Also
sind denn diese Tiere so doof?
Man sagt, die Neugier ist der Katze tot. Und das habe ich selten so doll gemerkt, wie in diesem Moment, als sie um 12:45 nachts auf dem Dach saß. Und versucht hat, diese Katze zu retten. Und dann saß ich da, wie gesagt, rittlings auf dem Dach. Da war er vielleicht noch, keine Ahnung, 4 Meter von mir entfernt. Und er saß und hat sich nicht bewegt. Kein bisschen. Ich habe gesagt, komm. Ich habe versucht, ihn irgendwie anzulocken. So, komm. Hier, Arme ausgestreckt. Nichts. Und dann musste ich wirklich so Zentimeter für Zentimeter auf dem Dach sitzend, links und rechts die Beine runterhängend, so auf ihn zu... Währenddessen meine Frau die ganze Zeit rausgeguckt und geleuchtet und hat und sofort eigentlich instant angefangen hat zu weinen, weil sie dachte, was habe ich für eine Scheiße gebaut, dass ich das Fenster offen gelassen habe. Weil sie meint, also sie hat gesagt, sie hatte eigentlich nochmal geguckt, ob alle Fenster zu sind, weil es ist eigentlich klar, dass dieses Fenster nicht offen bleiben darf. Ja. Es gibt noch ein anderes Fenster, da kommt er, würde er hochkommen, hat er aber noch nie versucht, das kann man mal offen lassen. Aber das nicht, weil es ist direkt über dem Sofa, da kommt er easy raus.
Hättet ihr mal Bescheid sagen müssen, wenn wir sofort rübergekommen.
Ja, was hättet ihr denn machen können?
Zugucken.
Ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass keiner Fotos gemacht hat.
Ja.
Weil, also,
da im Mondlicht irgendwie nur da oben auf dem Dach. Wie geil ist das denn?
Es war auch wirklich, es war so absurd, weil ich hörte meine Frau weinen, weil sie sich solche Vorwürfe gemacht haben, weil sie sich Sorgen gemacht hat um mich und auch um die Katze. Und dann bin ich halt irgendwie immer so näher ran, bis ich ihn dann so erwischt habe. Und als ich ihn dann so berührt habe, dann kam er auch zu mir. Dann habe ich ihn so auf den Arm genommen.
Ja.
Und dachte, okay.
Und jetzt?
Und jetzt, genau. Genau das war mein Gedanke. Und jetzt. Hatte aber das Glück, dass diese überlappenden Dachziegel in der Mitte des Daches so in die Richtung gebaut waren, dass ich ohne hochgehen zu müssen, so quasi so Stufe für Stufe für Stufe rückwärts mit der Katze auf dem Arm, aus Beinkraft heraus,
so zurück.
Wieder so also, zurück.
Hast du vorher vorwärts gemacht, hast du einfach rückwärts gemacht.
Genau, nur vorwärts musste ich halt immer so ein bisschen hoch, weil da halt keine Stufen waren, was noch ging, weil ich die Arme frei hatte. Ja. Mit der Katze auf dem Arm ging es natürlich nicht mehr. Und dann war ich so wieder relativ, also ganz weit hinten. Und dann habe ich auch nur noch gesagt, hier, leuchte dahin, okay, ich nehme ihn jetzt, okay, ich stehe jetzt auf. Dann habe ich kurz die Katze oben auf dem Schornstein abgelegt um mich halt umdrehen zu können, um dann wieder auf diese Stufen auftreten zu können. Und bin dann, hab ihn mir wieder geschnappt und bin dann so Stufe für Stufe runter, bis ich dann so weit unten war, dass ich ihn so reinreichen konnte und meine Frau ihn mir so abnehmen konnte. Und dann bin ich halt hinterhergekommen. Und das war irre aufregend. Ja, und ich habe
Adrenalin.
Also das ist Adrenalin.
Sofort nüchtern.
Und ich habe wirklich überhaupt nicht gecheckt, was da gerade passiert, bis ich wieder drin war.
Ja.
Es gab so einen ganz kurzen Moment, wo ich so auf dem Dach saß und dachte, hä? Und dann noch überlegt habe, wenn ich jetzt irgendwie so vom Beruf Dachdecker wäre, wäre das alles hier für mich völlig easy, gar kein Problem. Für mich ist es aber eine relativ besondere Situation, in Todesgefahr auf diesem Dach zu sitzen.
Und du warst neulich enttäuscht, als ich deine die Geschichte des Grisou einmal da auf das Flachdach vorne
genau.
gegangen ist.
Genau, und das ist die Fortsetzung.
Ja.
Und jetzt ist hier die Katze auf dem Dach.
Das ist wirklich eine Story.
Das ist wirklich eine
Story. Das andere war keine Story.
Und es war so aufregend. Ich musste danach erstmal meine Frau trösten. Und dann gab es dann sind wir beide erstmal noch rauchen gegangen. Und dann gab es eine Situation, da habe ich einfach nochmal darüber nachgedacht und musste eine Minute lang nur lachen. weil das so absurd war. Also. Wie dumm ist diese Katze, dass sie da rauf geht? Wie dumm ist sie, dass sie nicht wieder von alleine versucht, da runterzukommen? Man hätte auch sagen können, hey, hallo, hier am Fenster sind wir. Komm doch wieder denselben Weg zurück, den du da raufgegangen bist. Nix da.
Ja.
Überhaupt nicht bewegt. Das war bei dem anderen Dach auch übrigens schon so.
Ja, ja.
Und wäre ein Moment gewesen, hätte ich sterben können. Hätte ich mit der Katze zusammen abstürzen können.
Heftig. Und dann bist du nicht nochmal zu uns rübergekommen und hast uns das erzählt?
Nee, wir haben das erstmal selber alles so nach und nach so auseinanderklamüsern müssen,
das erste, was da gerade passiert. Leute, ich war gerade auf dem Dach.
Ja, das war eine sehr aufregende Geschichte und ich wollte nicht, dass du die schon erfährst, bevor ich sie dir hier erzählen kann.
Das wäre okay gewesen.
Diese Folge heißt alles über die Dachkatze.
Die Dann alles über Katzenrettung, aber die Dachkatze ist auch okay.
Ja. Und ich fühlte mich ein bisschen wie ein Held.
Ja, absolut.
Also das war schon...
Alltagshelden.
Und ich habe mich so reinversetzen können, man hört doch, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt oder ob das so eine Urban Myth ist, aber man hört doch immer so Geschichten, schwerer Autounfall, das Baby liegt unter einem Wrack und die Mutter oder der Vater können das Auto anheben wegen des Adrenalins und weil sie das Leben des Kindes retten wollen. So fühlte ich mich da. Weil ich war so schnell da oben, so schnell. Weil mir so klar war, der kommt da alleine nicht wieder runter. Ja. Der bewegt sich nicht, der ist ein Häufchen elend, hat ganz bitterlich geweint. Da musste ich hoch und ihn retten.
Die Katze auf dem Dach. Ja, sehr gut. Gut gemacht.
Danke. Vielen Dank. Am nächsten Tag hat meine Frau unseren direkten Nachbarn getroffen. Und der war wohl ein bisschen pissig. So von wegen, ist der bescheuert, dass er das macht? Ist doch viel zu gefährlich.
Was heißt der direkte Nachbar?
Unter uns wohnt. Ja. Der fand das wohl, der war not amused, das zu hören.
Ich bin amused. Ich finde, das hast du gut gemacht.
Habe ich mir gedacht, dass du da irgendwie mehr Verständnis für hast. Ich glaub,
andere Leute hätten die Feuerwehr gerufen.
Haben wir auch drüber nachgedacht, im Nachhinein. So, was
der Klassiker, man denn, was machen wir? Was ist die Feuerwehr denn sonst?
Keine Ahnung, brennen tut es bei uns nicht. Da kann man die mal rufen, damit sie die Katze vom Dach holen. Beziehungsweise, meine Frau hat sich vorgestellt, so im Nachhinein, so, hallo, ja, mein Mann sitzt mit der Katze auf dem Dach und kommt nicht wieder runter. Können Sie bitte kommen mit der langen Leine?
Mit dem Sprungtuch.
Das wäre mir super unangenehm gewesen. Ja. War schon ganz gut, dass es so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn du mich in dem Moment, also oder eine halbe Stunde vorher gefragt hättest, wie kommt man am besten bei euch aufs Dach, ob ich das so einfach so aus dem Stegreif hätte sagen können.
Ich bin mir nicht sicher. Ich will mir das mal angucken, wie das so aussieht.
Zeige ich dir sehr gern. Aber da ist es mir sofort eingefallen. Es war wirklich nur noch ein Funktionieren. Alles andere war weg. Ich habe nicht.
Aber das mit den Dachdeckern ist ja ein richtiger Hinweis. Das ist ja auch dafür da, dass man da hochgehen kann. Also es ist
klar.
Es ist natürlich, du bist nicht geschult und du hattest ein paar Bier drin. Aber es ist ja möglich, da hochzugehen und auch wieder runterzukommen. Dafür ist es ja da. Aber schon gute Nummer.
Ja, das war sehr
aufregend.
Weiß
ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Ich bin ja eigentlich auch für sowas denn zu haben, sowas eher. Ich würde auch immer eher alle Möglichkeiten ausloten, bevor ich die Feuerwehr rufe oder so.
Ja, daran habe ich nicht gedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist.
Ja.
Weil ich ihn aber auch so schnell wie möglich da irgendwie reinholen wollte. Ja. Er war da, also maximal eine Stunde.
Ja.
Also weil es ungefähr so lange her war, dass meine Frau ins Bett gegangen ist.
Vielleicht eben auch eine Stunde.
Und vielleicht war er da schon eine Stunde. Und das war bestimmt nicht angenehm. Ja. Und ich habe das Gefühl... War er
gemaunzt?
Er hat gemaunzt, als ich mit auf dem Dach saß.
Ja.
Aber vorher wohl nicht, weil das Fenster im Schlafzimmer war offen. Das hätte man sicherlich hören können. Aber dann ganz bitterlich, als ich dann da saß.
Und vielleicht versucht, ist er aufs Dach geklettert, weil er unsere Musik gehört hat.
Das konnte er nicht aushalten.
Wollte oder, er näher ran.
Oder besser hören.
Ja.
Das ist wollte geil, einen
Prime-Spot haben.
Möglich. Schöne Idee.
Geil.
Risu Dach Teil 2 heißt die unnötige Notiz, weil das hätte ich nicht vergessen.
Genau wie bei Last of Us. Deutlich besser als der erste Teil. tiermäßig erfolgreich, hätte ich nie gedacht, dass es klappt. Tatsächlich haben meine zahlreichen Maßnahmen gegen die Ratten Früchte getragen.
Sind alle weg
manchmal
jetzt?
Manchmal sehe ich noch einen, aber super selten.
Es geht um die Ratten im Hühnerstall.
Es geht um die Ratten im Hühnerstall. Da habe ich so viel für getan und es scheint tatsächlich sich gelohnt zu haben, denen ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Das ist so ein bisschen, wie das auch in der Menschheitsgeschichte häufig passiert ist.
Ja. Du hast einfach einen alten Menschheitstrick angewendet.
Genau. Minderheiten hassen diesen Trick.
Ich weiß nicht, ob man Ratten als Minderheiten bezeichnen
kann. Nee, das ist eine Mehrheit. So viele Ratten gibt's. Ja, heftig. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwie toppen kann hier.
Musst du nicht toppen.
Ich hab nochmal... Achso, Happy Pride Month.
Happy Pride Month.
Ist der ganze Juni. Genau. Und um den Pride Month ein bisschen anzureichen mit einer kleinen Anekdote, oder das ist keine Anekdote. Ich habe mich schon häufiger darüber gestört, über die Betonung vom Christopher Street Day.
Betonung, wie man das ausspricht?
Wie man das, die drei Worte Christopher Street Day, nämlich das es geht um die Christopher Street.
Ja.
Und Christopher Street Day klingt immer so, als ob es der Street Day von Christopher wäre.
Ja.
Aber nicht der Christopher Street Day. Und deswegen müsste es eigentlich Christopher Street Day heißen und nicht Christopher Street Day. Die Betonung muss auf Christopher liegen, denn man sagt es bestimmt nicht, ich fahre nachher noch in die Christopher Street.
Ja, verstehe.
Ja, das stört mich.
Das stört dich?
Ja.
Das alles schon?
Das ist mein einziges Problem mit dem
CSD.
Mit dem CSD, ja, CSD
hilft. Kann alle diese Probleme auf einen Schlag beseitigen. Christopher Street Day.
Christopher Street
Day. Aber, ja gut, aber man muss ja, gut, also es kommt natürlich von der Christopher Street, aber nicht von der Christopher Street. Aber das hat sich ja mittlerweile eigentlich auch zu einem Eigennamen entwickelt.
Ja, ist so, es stimmt, aber ich finde, es löst eine falsche Assoziation aus. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht bei anderen Sachen auch so ist, ob es noch mehr, mir ist kein gutes Beispiel eingefallen, ob es einfach durch den Annex des Days, ob sich dadurch einfach die Betonung verändert. Denn es ist auch nicht, bringt auch keinen Spaß, Christopher Street Day
Holiday.
Zu sagen. Holiday?
Eigentlich ist es ja Holy
Day. Das ist gar nichts anderes.
Hm. New Year's Eve.
New Year.
New Year's Eve.
New Year's Eve. Happy New Year. New Year. New Year's Eve. New Year's Eve. Ja, nicht schlecht. Ja.
Also man scheint eher im Englischen dazu zu neigen.
Aber da ist es ja andersrum. Bei New Year ist die Betonung auf dem zweiten Wort und es verschiebt sich, wenn man das dritte anfügt, aufs erste Wort.
Ja.
Und beim Christopher, bei der Christopher Street ist die Betonung auf dem ersten Wort und es verschiebt sich auf das zweite. Geht es einfach nur darum, es falsch zu machen oder hat das irgendein System?
Na, ich glaube, dass sie einfach die Metrik ändert, wenn da neue Silben hinzukommen. Und dann je nachdem, was...
Vielleicht liegt es auch an den Silben.
Ich glaube, das Hinzukommen von Silben sorgt dafür, ist meine
Vielleicht
These.
Vielleicht ist es, weil Street Day beides nur eine Silbe hat und dann, wenn du schon die Trennung zwischen Christopher und Street hast, hast du den Street Day, die rücken zusammen.
Mhm.
Und bei New Year's Eve
hast du drei Einsilber.
Hast du drei Einsilber, das ist was anderes.
Ja.
Okay. Es geht nicht nur darum, mich zu ärgern.
Ich glaube nicht, aber vielleicht. Was weiß denn ich?
Könnte sein, dass es darum geht, mich zu ärgern.
Die Verschwörungen sind überall. Ich möchte noch ein schönes kleines Zitat einmal mitteilen, welches ich neulich gehört habe. Ich habe nämlich das Länderspiel der Frauenfußballnationalmannschaft Deutschland gegen Vietnam gesehen. Das lief vor wenigen Tagen. 2-1 gewonnen, aber nicht sehr gut gespielt. Und Vietnam, hat der Kommentator erzählt, also dass die ganzen Vietnamesinnen aus der eigenen Liga kommen, in der 7 Profiteams gegeneinander spielen, den Meister ausspielen.
Ja.
So hat er es genannt. Und dann hat er den sehr, sehr, sehr schönen Satz gesagt. Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen.
Was? Also Ho Chi Minh Stadt.
Ja, Ho Chi Minh City ist offensichtlich sowas wie Bayern München,
ja,
in der vietnamesischen Frauenliga. Und er hat es aber formuliert, Zitat, Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen. Und ich finde im Jahr 2023 den Satz, Ho Chi Minh hat wieder mal den Titel gewonnen, so ohne Kontext, mega gut.
Das ist sehr gut, auf so vielen Ebenen.
Ja.
Das ist auch, ja, muss ich nicht erklären. Auf mehrere Ebenen. Aber das klingt für mich auch so ein bisschen über Overachiever-mäßig. So nach dem Motto, so ja, jetzt ist es die neue Normalität, dass Frauenfußball irgendwie auch mindestens gleichwertig ist und dass man darüber auch Bescheid weiß und so weiter. Und dann ist es so ein, weiß man schon, dass bei der vietnamesischen Frauen-Bundesliga Ho Chi Minh Stadt immer den Titel gewinnt. Also als ob das so, ne? Das ist halt so ein Wissen, das er in seinen Computer bekommt. Es gibt ja diese Statistikapparate.
Ja.
Finde ich ein bisschen Overachiever-mäßig.
Verstehe ich jetzt.
Dass nicht. Er das so droppt.
Naja,
das klingt so, wie als ob alle wissen, dass Ho Chi Minh Stadt die letzten 7 Jahre gewonnen hat und jetzt kommt die neue Information dieses Jahr übrigens auch wieder.
Ach, wegen wieder mal.
Wieder mal.
Ja, gut.
Ne, weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, was soll er denn sonst erzählen? Ich meine, das ist ja nun die absolute Basis.
Kannst du es genau sagen? Ho Chi Minh Stadt ist die dominierende Mannschaft und hat jetzt die letzten 7 Jahre in Folge. Dann ist es einfach nur Faktenwissen, aber so ist es so wie diese Verwertung des Zwischenwortes ja. Es ist ja auch so, dass dieses Selbstverständlichkeit voraussetzt. Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen so nach dem Motto ist, selbstverständlich haben wir auch, dabei wüsste der auch nicht, wie die männliche vietnamesische Liga, wahrscheinlich genauso, auch Ho Chi Minh.
Wahrscheinlich hat auch da Ho Chi Minh wieder.
Ich glaube, da hat er auch seine Finger einfach immer noch im Spiel. Das lässt er sich nicht nehmen.
Der alte Kommunist.
Ho Chi Minh. Ja, cool.
Das sind so kleine sprachliche Bonbons im Alltag, an denen ich mich erfreuen
kann. Das ist mir ja neulich passiert. Ich bin das Gegenteil da vom Overachiever. Als du das Trikot anhattest, ich weiß schon jetzt nicht mehr von wem.
Von Lea Schüller.
Und ich sage, wer ist ein Schüller? Was ist das denn? Ist das irgendein Gag oder hast du eine Wette verloren oder was? Und dann, nie gehört, keine Ahnung.
So hast du das gar nicht gesagt.
Nein, aber so fühlte ich mich.
Mhm.
Also ich das war tatsächlich so, weil es war mir klar, das ist kein deutscher Nationalspieler. Und deswegen dachte ich, das muss irgendeine Bewandtnis haben, dass du das hast. Was so. Und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, dass es ein Frauentrikot sein könnte.
Und was sagt dir das jetzt über dich selbst?
Ja, da habe ich mich ein bisschen geschämt.
Gut.
Also nicht, dass ich es nicht weiß, sondern dass ich nicht mehr auf die Idee gekommen bin, dass es das sein könnte.
Das ist auch.
Zumal ich von deiner Affinität für Frauenfußball weiß.
Ja.
Ja, da habe ich mich ganz schön alt gefühlt und weiß und männlich.
Ich bin weiterhin der Anker, der dich in der aktuellen Zeit hält.
Das sind eigentlich sind das meine Kinder.
Ja, das dachtest du bis eben.
Ja.
Und jetzt
weißt du. Ich glaube, meine Kinder lösen dich bald ab. Wenn die in die Jugendkultur eintauchen, dann stechen die auf allen Ebenen aus, was das
angeht. Warte mal ab. Challenge accepted. Vielleicht was Paw Patrol und Peppa Pig angeht. Mag sein.
Ach, das ist schon
da längst sind die, vorbei. Da sind die bestimmt trotzdem weiter vorne als ich. Aber Popkultur auch.
Auch da wirst du deine Dämmerung erleben.
Ich habe das Gefühl, die kommt immer näher, jetzt schon. Also ich spüre das schon. Umso schöner ist es, daran festzuhalten. Kurze Frage. Warum, nenn mir bitte einen vernünftigen Grund, warum gibt es Backpapiere ohne Zuschnitte?
Weiß nicht.
Gibt keinen Vorteil.
Nein, es gibt keinen, aus NutzerInnensicht gibt es keinen Vorteil.
Und das kann mir auch keiner erzählen, dass das extrem viel günstiger ist, das als Meterware zu.
Ja, zumal ja auch der Meter abgeschnitten werden muss für den nächsten Meter.
Genau.
Das vielleicht mehr als ein Meter.
Braucht man weniger, ich glaube 8 oder so. Ja. Vielleicht braucht man weniger
kann es sein,
schneiden, dass die nicht so schnell abstumpfen, aber das kann.
Also das Geile ist ja, du kannst die auch so rausziehen aus der Mitte. Es ist vielleicht, das müsste eigentlich auch
funktionieren. Und dann gibt es die auch, es gibt welche, die haben dann so eine Riffelung, wo du die dann ohne Schere abmachen kannst. Ja. Aber wir haben gerade welche, die haben die nicht. Das heißt, du musst es auf
mit der Schere
auf die richtige Länge ziehen und dann mit der Schere dran, wie das 1902.
Ja.
So eine Scheiße.
Ja.
Und dann steht das dann nicht mal prominent drauf. Ich meine, wenn es irgendwelche krassen Special-Größen gibt, wo das sinnvoll ist, weil das, weiß ich nicht, das Backblech eine Ausmaß von 45 mal 190 Zentimeter hat, fair enough. Also, dann kauf das, aber dann muss es doch dick draufstehen, ohne Zuschnitte.
Ich glaube, erstmal ist richtig lange niemand auf die Idee gekommen.
Erstaunlich.
Und dann haben nicht alle gleich nachgezogen, vielleicht.
2023! Wie lange gibt es denn schon welche mit Zuschnitt? Mindestens seit 20 Jahren.
Ja. Und dann
das muss doch müssen
die vielleicht ihre Maschinen umstellen oder so und denen was Neues beibringen, haben die keinen Bock drauf und die Leute kaufen es trotzdem. Vielleicht, es gibt einen Nachteil.
Mhm.
Der Nachteil ist, wenn du sie selber zuschneidest, kannst du die Länge bestimmen.
Ja, aber wann will ich das denn? Wann will ich denn nicht das komplette Blech auslegen?
Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Nerds draußen, Bastelfüchse oder...
Aber die können doch auch die vorgeschnittenen zurechtschneiden. Nee,
ja,
aber
dann brauchen sie wieder die Schere, weil da keine Rifflung drin ist bei dem mit den vorgeschnittenen.
Aber braucht bei den anderen immer die Schere und wenn es halt vorgegeben ist...
Ich reiß die immer... Es geht übrigens auch ohne Schere, du kannst einfach Gewalt anwenden.
Nee, das
weil erstens kannst du so ein bisschen einreißen und dann einfach... Oder du kannst auch einfach direkt... Geht auch einfach nur an der Pappkante. Dann hast du... Reißt... Es ist nicht so super, super clean dann, die Kante, aber es geht.
Hm.
Aber ja, ich liebe Zuschnitte. Zuschnitte sind toll.
Super gut.
Wie häufig wechselst du sein Backpapier, wenn man es ihm ansieht oder auch wenn man es ihm nicht ansieht nach einiger Zeit?
Nein, immer nur, wenn man es ansieht.
Ja, gut.
Wenn man es nicht ansieht, würde ich das auch ein Jahr lang benutzen.
Und kennst du das auch, dass es manchmal so ist, ich weiß nicht, wovon das liegt, wenn es zu heiß war oder wenn es zu lange benutzt hat, dass es so zerbröselt?
Ja, dass es so aussieht wie Sarah Connor in ihrem Traum, wo die Atombombe explodiert.
Was ist da los? Warum zerbröselt es? Dann hattest du viel Hitze abbekommen?
Wahrscheinlich zu oft zu lange heiß gemacht worden.
Das macht Spaß, wenn du das dann über die Mülleimer so krrsch und dann fällt Sarah Connor in den Mülleimer.
Aber manchmal kleben da noch so einzelne Reste am Backblech dran.
Und ja, das ist schlecht.
Die erstmal wieder richtig sauber machen. Ich möchte übrigens sehr dafür plädieren, das habe ich in meiner vorletzten Wohnung, glaube ich, sogar zweimal gemacht. Da war der Ofen häufig in Benutzung und entsprechend sahen auch das Backblech und das Backrost aus. Man kann das sauber machen. Das ist manchmal kann das ganz schön anstrengend sein und langwierig und nervig und man muss schrubben ohne Ende und das Wasser wird immer
wieder... Topfschwämme helfen, diese Metallschwämme.
Ja, richtig. Aber dann kratzt man auch häufig was von der Schicht. Ist, glaube ich, gar nicht schlimm, weil da ist ja in der Regel, wie gesagt, Backblech drauf. Backpapier drauf. Aber... Was ich, glaube ich, zweimal gemacht habe, einfach neues Backblech gekauft.
Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Geil.
Und das ist super befriedigend.
Was machst du mit dem alten?
Wertstoffhof.
Ja. Ich glaube, mein neuer Ofen hat das auch, eine Pyrolyse.
Pyrolyse, geil. Ja. Wird das dann so heiß, dass alles wegbrennt?
Ja, und hast am Ende noch so Asche. Dann ist der ganze Scheiß weg. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Hast du noch nicht gemacht?
Nee.
Wäre es mal nötig?
Nö, der ist noch relativ neu und wir halten ihn einigermaßen in Schuss. Jetzt, was will ich noch sagen? Schrubben. Backblech.
Backpapier.
Filariba Vella Bajo. Hab ich neulich dran gedacht.
Roberto
Blanco. Nee, kacke. Weiß ich nicht mehr.
Ich möchte nochmal allen Menschen da draußen ein Lifehack mitgeben. Es gibt ja Leute, die... Weiß ich nicht. Also stell dir mal vor, so Urlaub oder viel Arbeit, man hat wenig Zeit und Lust zu kochen, dann bestellt man mal was zu essen. Und dann bestellt man vielleicht noch ein zweites Mal in der Woche und vielleicht noch ein drittes Mal in der Woche was zu essen. Und dann gibt es ja häufig mal so Leute, die so sagen, oh nee, man kann jetzt nicht schon wieder Essen bestellen, das geht nicht, ist zu teuer. Und selber kochen ist ja auch in aller Regel gesünder, weil das, was man bestellt, das ist dann meistens nicht so gesund und es ist vielleicht auch nicht so abwechslungsreich und alles, was man da so sagen kann. Ich gehöre nicht dazu, wie du weißt. Es gibt aber Menschen, die dazugehören. Und jetzt aber ein Lifehack. Und zwar, macht euch bewusst, ihr Menschen da draußen, Essen bestellen, Essen gehen und bestelltes Essen händisch irgendwo abholen sind drei völlig unterschiedliche Dinge. Das bedeutet, wenn ihr keine Lust habt zu, oder Zeit habt zu kochen und da irgendwie zurückhaltend seid, weil ihr geizig seid oder so, oder weil ihr denkt, das steht in keinem Verhältnis,
nicht so viel Geld habt,
dann passt es
nicht. Dann
funktioniert es leider nicht.
Wenn ihr genug Geld habt, wenn ihr genug geizig Geld habt, seid.
Ja, genau. Oder denkt, dafür will ich jetzt mein Geld nicht ausgeben. Ja. Ich möchte auf irgendwas anderes sparen. Essen ist mir egal, keine Ahnung. Aber wenn ihr euch das einmal verinnerlicht habt und diese Möglichkeit, in der Großstadt hilft das natürlich, dass man halt irgendwie zwischen diesen drei Optionen gleichermaßen wählen kann, mehr oder weniger. Und das so variiert, müsst ihr euch überhaupt gar keine Vorwürfe machen.
Außer, dass es jedes Mal teuer ist.
Ja, das finanzielle Spiel
und hat keine große Rolle. Und das ist eigentlich mein Hauptding. Wenn es nicht richtig gut ist, finde ich, ist es meistens auch einfach scheiße.
Na, deswegen nimmt man ja immer das Gleiche, wo man weiß, ja, dass es gut ist. Ja, aber
das ist halt immer Scheißessen. Das ist halt immer alles so ein tatsächlich ungesunde Zuckerfettpumpe. Und es ist auch, also klar, so eine bestellte Pizza, das ist einfach, das ist schon okay, weil du, um dir eine wirklich gute Pizza selber zu machen, ist immer relativ aufwendig, weil du den Teig total aufwendig
selber machst. Und weil es nicht geht.
Doch, geht. Aber es ist halt aufwendig. Also diese normale Fertigpizza aus dem Supermarktregal kommt da halt nicht ran.
Es ist ungefähr genauso aufwendig wie eine Ameisenarmee darauf zu trainieren, für deine politischen Überzeugungen einzustehen.
Quatsch. Aber wenn du dir sonst so Essen irgendwo raussuchst oder so, irgendwie so ein Teller Nudeln oder weiß ich nicht, oder ein Burger oder so, das ist halt einfach nie geil. Das ist immer, dann gibst du irgendwie 11,90 Euro aus und dann hast du so eine billig zerkochten Nudeln mit so einer Scheißsoße.
Weißt du, wann ich
diese Notiz geschrieben habe? Und wenn du richtig gut essen willst, dann ist alles geil.
Weißt du, wann ich die Notiz geschrieben habe? Als ich zum ersten Mal bei Gisela Rodriguez mir einen Krok geholt habe.
Ja.
Und mir dachte, das ist was anderes als Krok bestellen. Das ist was anderes als Pizza bestellen. Das ist was anderes
als ins Restaurant zu gehen. Ich finde, es ist häufig zu enttäuschend, um das zu rechtfertigen. Dann kann man es eigentlich einfach...
Aber das ist deine eigene Schuld. Ich war neulich mit meiner Frau bei Five Guys.
Ja.
Und ich sage seitdem, Five Guys ist mein neuer Lieblingsburgerladen. Und meine Frau war total enttäuscht.
Ja.
War ja auch überall, wenn du da reingehst, ist ja überall Werbung irgendwie aus irgendwelchen...
Die geilsten.
Nicht wir, sondern...
Die sind die geilsten.
Die sind die geilsten.
Ja, Testimonials.
Aus verschiedenen... Nee, das sind Zeitungen und Zeitschriften und bezahlte Leute sicherlich auch. Aber die tragen schon dick auf.
Ja.
Buchstäblich. Und dann ist es aber so, und das ist das Gute an diesem Laden, man kann sich den Burger sehr individuell zusammenstellen.
Das ist
das Beste
an dem Laden, ja.
Das ist auch das Besondere im Gegensatz zu anderen Fast-Food-Burger-Ketten, dass man quasi so sehr wenige Burger-Varianten hat, aber dazu dann so ein bisschen Subway-mäßig sagen kannst, das will ich drauf, das will ich
nicht. Und zwar nicht nach dem Motto, Pilze kosten 2 Euro extra und am Ende machst du dir das und zahlst statt dem zusammen normalen Burger 8,90, zahlst du den 17,90, sondern kannst einfach aussuchen, was du willst. Ist völlig egal.
Genau so.
Jeder Burger kostet gleich viel.
Also tatsächlich so eine Mischung aus Burger, Fastfood-Laden und Subways letzten Endes. Das ist schon ein ganz guter Vergleich. So, und dann habe ich den gegessen, sehr senflastig. Senf scheint mir eine sehr wichtige Zutat für mich bei Burgern zu sein. Und war super begeistert. Meine Frau isst ihren, findet den gar nicht gut. Was sage ich? Oder was ist das Problem? Sie selbst. Weil sie sich den nicht klug zusammenstellt. Wenn sie sich den klüger zusammenstellen würde, mit besseren, leckereren Zutaten, dann würde sie ihn ja auch gut finden.
Hat sie nicht die Zutaten genommen, die sie am besten findet?
Ja, aber es hat nicht gut geschmeckt, dann ist es doch ein Fehler bei ihr.
Vielleicht findet sie auch einfach das Fleisch nicht so geil, das Brötchen nicht so geil.
Das Fleisch war okay, sagt sie.
Ich finde es einfach insgesamt nicht so doll, dass man darüber nach Hause eine Postkarte schreibt.
Ich schreibe alle alle Podcasts der Welt an, um für Five Guys zu werden. Five Guys, wenn ihr uns haben wollt als Testimonials, wir sagen gerne was ihr euch in den Laden hängen könnt.
Aber hier Pizza, ne? Ich habe ja neulich beim Freund zu Besuch und der hat sich so einen Steinofen jetzt, also hobbymäßig. Und er hat sich dann, das ist ja nicht meins. Ich würde ja nicht irgendwie mich dann da reinfuchsen und die ganzen Rezepte und alles mit Expertinnen austauschen und so.
Wie die Leute in den Kaffeeforen.
Aber genau. Aber das so die Infos abzugreifen, finde ich ganz interessant. Unter anderem hat er gesagt, der größte Fehler, der gemacht wird, deswegen schleudern die Italiener auch den Teig immer so geil durch die Luft, ist, man darf den nicht ausrollen. Wenn man ausrollt, drückt man die ganzen Luftbläschen raus und dann geht er nicht richtig auf und wird nicht fluffig und ist nicht geil, sondern ist diese So, erster großer Fehler. Und dann macht man das so und so und so und so. Und am Ende waren das Pizzen und die haben einfach sensationell gut geschmeckt. Und ich glaube, dass sogar du auch mit deiner sehr speziellen Blick auf Pizza auch gesagt hättest, das ist viel geiler als jede andere selbstgemachte Pizza. Und auf jeden Fall, also du kannst ja auch die Pizza, die die Leute bei Smileys machen, könntest du ja theoretisch auch zu Hause machen.
Nee, glaube ich nicht.
Du kannst ja den Teig herstellen, die benutzen ja keine Magie.
Nee, aber ich habe ja nicht die geilen Zutaten. Ich habe nicht
den geilen Käse,
ich habe nicht so viel Salz im Haus.
Das geht natürlich alles. Und das ist schon geil. Und das Problem an selbstgemachter Pizza ist, glaube ich, oft, dass es einfach diese gut und günstig Pizza-Fertig-Kits sind, die dann so steinhart werden und einfach scheiße sind.
Also das aller, das
also an, was du drauflegst.
Das mit Abstand unwichtigste an allen Pizzen aller Zeiten ist der Teig. Aller Zeiten auch. Ja.
Also auf jeden Fall kannst du jede Pizza theoretisch auch einfach selber machen. So. Das ist ja nichts.
Ja, alles kannst du theoretisch selber machen, wenn deswegen du 38 Sterne
von selbstgemachte Pizza von bis kann alles sein.
Ja, Restaurant aber Pizza bisher auch. War die noch nicht
gut. Aber es gibt halt so standardisierten Kram. Also man weiß halt ungefähr, wie eine bestellte Pizza schmeckt, ist schon anders als die im Restaurant. Ach, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall voll geil. Wir waren dann den ganzen Abend und haben eine nach der nächsten da reingeschaufelt in den Ofen und die vorbelegt und das ist einfach, war super. Die Soße ist, glaube ich, sehr wichtig.
Erinnerst du dich, als wir mal noch in meiner alten Wohnung Podcast aufgenommen haben, da hast du von den Leuten gesprochen, die haben immer die Klassiker im Regal und
hören
klassische Musik und so und bilden sich was darauf ein. Und auch die Leute, die in den Kaffeeforen unterwegs sind. Meinst du nicht, dass Leute, also die sagen, also Pizza muss aus dem Steinofen kommen, weil sonst ist sie nicht so richtig geil und man muss sie schleudern und darf sie nicht bringen. Dass das eigentlich auch Leute sind, würde dich potenziell lustig machen würdest.
Ja. Jetzt ich würde, also erstens, ich würde mir auch keinen Pizzasteinofen zulegen, weil das ist halt dieses ganze Funktionsding und dann hierfür und das ist halt alles so
super
High-End-mäßig und so. Aber an der Stelle war es halt nicht so, Pizza muss so und so sein, sondern einfach nur, ich habe irgendwie Bock drauf, ich fuchse mich da jetzt rein. Das hat halt eine andere Attitüde. Das ist halt nicht, es ist nicht dieses, du isst noch, der Typ würde halt jede andere Pizza auch essen, sich irgendeine Schlabberpizza in der Schanze holen oder sich irgendwie eine Tiefkühlpizza reinmachen, würde auch sagen, ist geil. Aber er fand das halt interessant und wollte es ausprobieren und hat sich damit beschäftigt. Und das ist ja, so wie finde ich ja immer gut, wenn es Leidenschaft ist und nicht einfach nur Geltungsbedürfnis.
Und das kannst du in Internetforen unterschreiben.
Ja. Okay. Ich reg mich ja selten über einzelne Personen auf, sondern mehr über so einen Habitus, der irgendwie getragen wird und der dann eher anonym ist, sag ich mal.
Okay.
Und sobald man die Leute kennenlernt, ist sowieso immer alles gut.
Die Leute im Brüder sind gegen anonyme Habita.
Ja.
Ist das der richtige Plural?
Nein.
Habitus.
Der DBO.
Der hier, Dekubitus, ne, dieses Druckgespür vom Liegen, Plural, offiziell ist ein Dekubitus, zwei Dekubitus, wird gleich geschrieben, aber hat ein langes U.
Oh. Es gibt so seltsame Plurale. Plurals?
Plurale, würde ich auch sagen.
Was ist der Plural vom Plural?
Plurale.
Plurale. Was? Ich wollte irgendein lateinisches Sprichwort sagen. Plurale.
Emanum est.
Ja. Errare. Aber weil irre menschlich ist es mir einfach nicht eingefallen. Ich bin auch nur ein Humanum.
Ich habe, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch eine ganz kurze Frage. Du hast vor einigen Folgen davon gesprochen, dass hier eine gewisse Form der Küchenanarchie herrscht. Du bist in einer küchenanarchischen Familie groß geworden. Da gab es mal Essen und dann gab es wochenlang die Töpfe auf dem Herd und alle haben da reingefressen und sich ein Gesicht da reingelegt und so.
Ja.
Und
mein Bruder macht das bis heute so.
Und nicht immer 18 Uhr, alle müssen am Tisch sitzen, sondern dann gab es was und hat, ne?
Ja.
So. Und das, wir haben darüber gesprochen, dass wir da sehr von unseren jeweiligen Sozialisationen irgendwie geprägt sind und das so ein bisschen auch in unsere Jetztzeit mit reingetragen
haben. Ja.
Jetzt habe ich mich gefragt, das hast du nämlich eine Folge später erzählt, da war deine Familie im Urlaub, du warst hier und hast gesagt, hey, endlich muss ich nicht essen, wenn es was zu essen gibt, sondern wenn ich Hunger habe.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Also genau so. Das ist doch genau das ist sozusagen, ich, aufgrund der Tatsache, dass ich Kinder habe, kann ich nicht mein natürliches Essensanarcho-Dasein
du hast, ausleben. Du hast da gesagt, dass es immer, auch wenn es Spätfrühstück gab, um 12 Uhr oder so Mittagessen gab und du weißt eigentlich gar nicht genau warum und keiner weiß genau warum, aber es hat sich irgendwie so eingeschliffen.
Ja, wie in meiner aktuellen Familie.
Ja.
Ja, das hat sich natürlich, also aktuell, das hat zwei Gründe.
Die gegenwärtige.
Ein Grund ist meine Frau, denn meine Frau ist genau andersrum geprägt. Meine Frau ist vor allen Dingen über ihre Oma, bei der sie sehr viele, und ihren Opa, bei der sie sehr viel Zeit verbracht hat, geprägt, dass um 12 das warme Essen auf dem Tisch steht, das Mittagessen.
Ich verstehe.
Und dann bin ich natürlich einfach durch, gerade wenn Kinder klein sind, ist es halt, ist man sehr fokussiert darauf, weil es auch noch von, also wenn es Babys sind, ist halt das eigentlich das Einzige, worum du dich kümmerst, dass sie immer was zu essen haben.
Und
das ist eigentlich, ja gut, okay. Aber es sind sehr wenige Grundbedürfnisse und es werden halt immer mehr, aber trotzdem ist man sehr geprägt auf Versorgung und es muss immer was dabei sein. Und auf jeden Fall darf das Kind nicht, weil du ja dem Kind nicht erklären kannst, halt noch eine Stunde durch. So, und weil die auch viel häufiger wenig essen und trinken müssen. Und das schleicht sich erst langsam dann aus, wenn die größer werden. Und auch heute ist es halt noch so, dass sie im Zweifel Hunger einfach nicht so lange aushalten können wie ich. Und deswegen ist man sehr auf diese Kinder bezogen. Und dann möchte man natürlich auch nicht denen da einfach nur ihr Brot hinklatschen und gelangweilt daneben sitzen, sondern machen halt alle was zusammen und dann soll das auch schön sein und so. Ja.
Okay.
Und so habe ich mich jetzt aber ein bisschen davon losgestrampelt und bin jetzt immer mehr auf eigene Karte unterwegs.
Das heißt, diese Tradition wird fortgeführt, aber du nimmst nicht mehr teil.
Ja, es bricht sich tatsächlich langsam ein bisschen auf. Es wird flexibler. Ich bin jetzt ein bisschen drauf und dran, dass sich das mehr in den Abend hinausschiebt. Mhm. Dass wir häufiger abends warm essen und nicht mittags am Wochenende. Weil das so beknackt ist, wenn du ein großes Wochenendfrühstück gemacht hast und dann anderthalb, zwei Stunden später schon wieder anfängst zu kochen.
Ja.
Ja.
Das beknackt.
Das beknackt. Und da, aber das war mir halt nicht so bewusst. Ich habe das einfach erduldet und wurde immer fetter. Und no more. Jetzt bin ich auf dem Weg der Besserung.
No more.
Ich habe mich lange nicht mehr auf die Waage gestellt, aber ich glaube, es ist, zeigt weiter in die richtige Richtung.
Nach unten.
Ja. Es geht bergab mit dem Gewicht.
Gut so, weil das willst du ja.
Ich will weniger wiegen.
Von daher Glückwunsch dazu. Hast du noch was?
Nö.
Dann möchte ich dir noch was zum Mitdenken, was zum Nachdenken mit auf den Weg geben.
Zum Mitdenken, das war auch gut.
Vielleicht auch zum Mitdenken. Die Mehrzahl von morgen, kleines M, ist Horizonte. Gehabt euch wohl.
Kleines M?
Ein kleines M. Nicht das der Morgen, wo man frühstückt, sondern der Tag, der nach dem heutigen kommt.